Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze hier im Linzer Hotel mit der Simone.
Hallo.
Und wir sprechen heute ein bisschen über unser neues Podcast-Projekt. Lieblingsgegner heißt es. Und vor allen Dingen auch, warum hat es überhaupt diesen Namen? Ihr werdet es alles nachher erfahren. Das ist quasi die Pilotfolge, in der wir nachher sogar unsere Top 5 einmal kurz vorstellen, indem ihr uns noch ein bisschen besser kennenlernt, für die, die uns vielleicht von dem anderen Podcast Nudelduft und Spielespaß noch nicht kennen. Wir haben uns entschlossen, ein neues Podcast-Format ins Leben zu rufen, wo es auch vor allem darum gehen soll, was wir so gespielt haben, weil wir spielen sehr viel, ihr wisst es. Das können wir auch, weil Simone ist mein Lieblingsgegner. Wir spielen sehr schnell. Und wir spielen sehr viele ungewöhnliche Sachen. Freut euch auf die nächste Gespielt-Folge auf jeden Fall. Und damit wir endlich mal hinterherkommen mit allem, was wir gespielt haben in den letzten Wochen, Monaten und auch noch in Zukunft spielen werden, haben wir gesagt, wir machen hier einen neuen Podcast.
Genau, möglichst so häufig wie möglich.
Wir haben uns vorgenommen, erstmal jede Woche es zu schaffen. Es wird Wochen geben, wo das nicht funktionieren wird. Aufgrund von privaten Terminen und Arbeit und so weiter. Das wird vorkommen.
Aber das kennt ihr ja alle auch. Man hat immer was zu tun, aber wir geben uns Mühe.
Wir geben uns Mühe, genau. Und wir haben uns hier richtig was vorgenommen. Wir sitzen, wie gesagt, hier in einem Linzer Hotel. Das Wetter ist richtig schlecht draußen.
Wir sind im Urlaub, beziehungsweise
auf der Durchreise.
Unser Urlaub beginnt ja eigentlich erst heute so richtig.
Ja,
ne? Wenn man so möchte.
Wir schauen uns Wien an. Ich bin mal sehr gespannt. Und wir haben gesagt, komm, wir müssen hier erst um 12 Uhr auschecken. Das ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit, um irgendwie diesen Podcast zu starten. Klingt komisch, ist aber so.
Genau, wir haben uns ein bisschen verplant und haben den sehr weiten Weg nach Linz auf uns genommen, damit wir nur noch 2 Stunden nach Wien zu fahren haben.
Ja,
und
so ist es.
Das war aber vielleicht nicht die beste Idee.
Nee, vor allen Dingen nicht, weil man im Hotel ja generell nicht so gut spielen kann. Also wir haben in Wien eine Ferienwohnung natürlich, wo man auch abends mal gediegen ein paar Runden spielen kann. Im Hotel ist das immer etwas ungemütlich. Das haben wir auch schon gemacht, aber nach 9 Stunden Autofahrt gestern haben wir dann auch gesagt, so jetzt müssen wir einfach uns hinlegen und Morgen startet der Urlaub, wie du so schön sagst.
Mit dem Podcast, genau.
Mit dem Podcast, genau. Stimmt, ihr seid quasi live in unserem Urlaub dabei. Und vielleicht erstmal zum Namen. Warum Lieblingsgegner?
Ja, das ist ganz einfach.
Ist ganz einfach.
Das ist ganz einfach, weil der Simon mein Lieblingsgegner ist.
Und andersrum genauso. Es setzt sich quasi zusammen, nicht nur aus, also Lieblingsgegner ist ja schon ein Begriff an sich, aber ist natürlich auch Lieblingsmensch und Gegner. Quasi zusammen kombiniert. Denn ich bin mit der Simone schon seit über 10 Jahren in einer glücklichen Beziehung.
Das ist gut, dass du das dazu gesagt hast.
Und Simone ist tatsächlich mein Lieblingsgegner. Es tut mir leid für alle, die jetzt zuhören, die auch mit mir spielen. Aber ich glaube, jeder, der mit seiner Frau oder Mann oder wem auch immer spielt, der am nächsten ist.
Der weiß, dass es am meisten Spaß macht, gegen diese Person zu gewinnen.
So ist es. Wobei ich auch überlegt habe, stimmt das wirklich? Und ich würde sagen, ja, wenn wir zu zweit gegeneinander spielen, dann würde ich sagen, habe ich einen riesen Ansporn natürlich gegen dich zu gewinnen. Wenn wir jetzt aber in einer großen Runde sind, beispielsweise Battlestar Galactica spielen zu fünft, da habe ich das komischerweise nicht mehr.
Ich hau dich dann schon gerne in die Pfanne bei Spielen in den großen Runden. Das macht mir schon am meisten Spaß, dich dann zu ärgern.
Ja, das weiß ich. Aber ich denke mir immer so, hoffentlich hat sie jetzt eine schöne Partie. So denke ich dann immer.
Ja, guck mal. Das ist ja süß. Ja, jetzt bin ich die Fiese.
Jetzt bist du die Fiese, genau. Nein, aber es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir natürlich Lieblingsgegner sind. Aber eins ist vor allem auch, ich kann mit dir alles ausprobieren. Es macht immens viel Spaß. Wir lernen quasi jede Woche Regeln und du hast da sehr viel Geduld mit mir. Ich bin da ein sehr schlechter Regelzuhörer. Beziehungsweise eigentlich lernen wir sie auch zusammen. Früher war es mal so ganz in grauer Vorzeit, da war es so, da hast du dir noch die Regeln selber durchgelesen und sie mir dann erklärt. Mittlerweile haben wir ja so einen großen Durchlauf an Spielen, dass wir das überhaupt gar nicht mehr schaffen.
Ja, weil ich das nicht, also ich mag das nicht, dass ich dann quasi zweimal mich mit den Regeln beschäftigen muss. Ja. Deswegen lernen wir die immer zusammen.
Ja. Vielleicht überfalle ich dich jetzt mit der Frage, aber jetzt frage ich dich einfach mal heraus und ich kann dir auch noch Bedenkzeit geben, weil haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dann kann ich anfangen. Aber was sind so drei Schlagworte, wo du sagst, das sind Spiele, die interessieren dich sofort, die catchen dich?
Boah, das ist jetzt wirklich eine...
Das ist schwierig, ne?
Ist schwierig.
Also ich habe erstmal Hidden Gems. Also ich bin immer auf der Suche nach so den Perlen, die kaum einer kennt oder wo ich denke, oh, das klingt super, das klingt interessant, ist vielleicht auch ein bisschen Indie. Importiere ich mir mal schnell aus Japan quasi oder aus sonst wo. Dann auf jeden Fall Duell. Ich liebe Duellspiele. Ist ja auch logisch, wir spielen meistens zu zweit. Gerade als Lieblingsgegner von dir ist natürlich Duell, finde ich, der beste Modus, den es gibt. Egal, ob es jetzt ein Seven Wonders Duell ist, ob es ein Mindbug ist. Wenn du ein Head-to-Head-Game hast, wo du gegeneinander spielst, dann finde ich das immer super interessant und attraktiv. Und das andere ist so wenig Regeln mit viel Spieltiefe.
Mhm.
Ja, also quasi du kannst die Regeln in 2-3 Minuten auch erklären und dann hast du aber eine Spieltiefe, die geht, ich weiß nicht bis wohin. Ne, werdet ihr nachher bei meinem Platz 1 sehen, Mindbug, ich spoiler es jetzt schon mal.
Das ist ja total antiklimatisch jetzt.
Sorry, aber das weiß eigentlich fast jeder, der mich kennt zumindest. Gut, es gibt jetzt auch viele, die mich nicht kennen, aber in jeder Spielrunde, Mindbug ist seit Jahren mein Platz 1 und das ist so ein Beispiel dafür, wenig Regeln und über 500 Partien gespielt, das ist einfach ein knaller Ding. Sowas mache ich gerne. Und vielleicht mache ich statt dem Hidden Gem, mache ich vielleicht auch nochmal international draus, weil ich finde es super interessant, auch aus anderen Ländern die Spiele kennenzulernen. Das kombiniert sich ja mit Hidden Gem so ein bisschen. Aber wir scheuen uns ja auch nicht davor, Spiele in anderer Sprache zu spielen. Mhm. Wir haben auch ein paar französische Spiele mittlerweile bei uns, wobei wir die englische Anleitung da trotzdem gebraucht haben. Aber ich sag mal, wir spielen schon sehr viel auch auf Englisch. Kann
ja,
man sagen.
Also
wenn ihr jetzt nur deutsche Spiele hier hören wollt, dann seid ihr wahrscheinlich nicht komplett richtig. Es wird ab und zu sicherlich hier auch Spiele geben, die es in deutscher Sprache gibt. Aber in unserem Regal zu Hause stehen wahrscheinlich 80% nicht deutschsprachige Spiele, würde ich jetzt mal tippen.
Ja, das kann gut sein.
Ja, vielleicht übertreibe ich jetzt. Vielleicht sind es auch nur 70, hab's nicht gerechnet.
Nee, aber viele davon gibt's ja auch auf Deutsch.
Ja, also ja, mittlerweile. Ne? Man wartet halt länger, ne? Ob es jetzt ein Townsfolk Tassel ist oder ob es einen, was haben wir denn, ja, ein One-Hit Heroes, was wir zuletzt ja sehr abgefeiert hatten, kommt ja auch bei Frosted demnächst. Also es gibt ja die Hoffnung, wenn man ein Spiel bei uns hört, dass die Lokalisierung nicht weit weg ist.
Genau, ne? Und meistens ist es ja auch nur die Anleitung, die dann wirklich auf Englisch ist. Da gibt's ja auch mittlerweile Tools und Hilfestellungen. Also bei einem Tidal Blades haben wir jetzt auch die Story-Abschnitte, lassen wir uns dann auch übersetzen mit DeepL und hören uns dann an, was da so geschrieben ist oder lesen uns das vor. Also auch dafür gibt es ja Methoden.
Ja, absolut.
Ne? Wenn man dann der englischen Sprache nicht so mächtig ist, dass man die Spiele trotzdem spielen kann.
Ich glaube, für die Regeln ist es immer wichtig. Ich glaube, ein englisches Spiel kennenzulernen oder sich selber die Regeln anzueignen, ist schwierig. Es gibt aber auch viele englische Spiele, wenn man da einmal die Regeln kann, dann ist die Hürde ja auch nicht mehr so groß.
Ja, aber ich finde, das ist trotzdem immer anstrengend.
Ist auf jeden
also
Fall Gehirnjogging.
Wenn ich die englischen Regeln, wenn wir die zusammen durchgehen, dann muss ich ja immer on the fly übersetzen und dabei schon selektieren, was ich jetzt davon an dich weitergebe und was ich nicht übersetze. Das ist aber, trainiert das Hirn.
Das trainiert das Hirn. Hast du denn jetzt über deine drei?
Ja, ich habe über meine drei nachgedacht.
Ich bin gespannt. Ich habe zwei gescheite
und ein sehr weit gefasstes. Aber ich denke, das ist in Ordnung.
Ich habe eins im Kopf und ich wette, dass es drin vorkommt. Ich bin gespannt.
Also ein Wort oder ein Schlagwort ist auf jeden Fall Deduktion.
Hätte ich gesagt, das ja, ist es. Ja. Liebe ich. Ich kenne dich halt, Lieblingsgegner.
Du kennst mich, kennst mich.
Du kennst dich auch, ja.
Ich kenne mich auch, ja. Also Deduktion bin ich immer dabei, aber es muss gute Deduktion sein, nicht so
ja,
wischiwaschi,
sondern
schon...
Wir hatten in den letzten Jahren schon ein paar Nulpen auch dabei.
Ja, genau,
ne?
Das ist das Problem. Ich bin bei Deduktion immer dabei, aber ich bin dann auch schnell dabei zu sagen, okay, das catcht mich jetzt nicht, das ist mir... zu simpel, zu banal ja. Oder was weiß ich, gibt's ja viel.
Ja.
Was mich auch catcht, sind so Puzzlespiele.
Mhm.
Ne? Also sowas wie, ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen hattet mal, Applejack zum Beispiel.
Applejack, Framework, super Dinger.
Genau, alles super, Nova Luna, da bin ich voll dabei.
Ja.
Mag ich auch richtig gern. Also man merkt schon, so rätselige Sachen sind voll mein Ding.
Wo das Hirn so ein bisschen auch sich Sachen vorstellen muss und puzzeln muss quasi.
Genau, wo das ja. Hirn ein bisschen zwiebelt.
Ja.
Und der dritte Begriff, das dritte Schlagwort, ich finde, das passt eigentlich auch und das passt auch zu meiner Top 5, wäre einfach Spaß und Freude und Gaudi am Tisch.
Ja, das so, ist, glaube ich, das ist, glaub ich, immer wichtig.
Einfach Spiele, wo du merkst, okay, dass die Gruppe hat einfach Spaß. Ne? Mhm. Also ist einfach Freude, eine gute Stimmung. Das kann dann auch was total Blödes sein. Wie hieß das denn? Kartoffelkönig. Der Kartoffelkönig, wo man die Zahlen in die Kartoffeln reinschreibt und dann so ein bisschen ja würfelt, wie beim Geschenke auspacken früher mit Messer und Gabel, wer als nächstes dran ist und so.
Mann, ey.
Da ist einfach so eine Freude und so eine Stimmung am Tisch gewesen. Deswegen, da bin ich auch immer dabei.
Ist aber auch gruppenbezogen, ne? Also vielleicht kann man dann auch sagen,
ja, klar.
Außerhalb des Lieblingsgegners, der ich ja bin, auch eine gute Gruppe zusammen zu haben, wo man auch sich mal nicht zu doof ist, irgendwas zu spielen. Kann man ja vielleicht
klar,
sowas
steht und fällt natürlich mit den Leuten, mit denen man das spielt. Und jedes Spiel, wo man denkt, oh, das macht aber richtig Spaß, wenn du das mit der falschen Gruppe spielst, kann das auch total langweilig werden und überhaupt nicht zünden.
Ja. Vielleicht auch ein Begriff, der uns beide auch noch beschreibt, ist auf jeden Fall, dass wir von A bis Z spielen. Also wir spielen alles. Ne? Du sagst jetzt gerade Kartoffelkönig. Das ist ein Spiel, das fassen jetzt die Eurogamer überhaupt nicht an. Dagegen, wenn wir jetzt sagen, wir spielen ein Inventions von Lacerda, das packen jetzt auch die normalen Kartoffelkönig-Spieler nicht an. Also wir haben ja wirklich eine Bandbreite.
Ja, ich glaube, da ist die Schnittmenge sehr gering.
Ja, und es ist ja auch so, dass da andere auch verwundert schauen und sagen, hä? Also entweder ich möchte 3, 4 super lange Spiele spielen oder ich will irgendwie den Abend mit kleinen Fillern auf Kennerniveau, auf Familienniveau durchballern. Wir sind ja wirklich so Abwechslung. Ich finde, Abwechslung ist ein super Stichwort.
Ja, Abwechslung. Ne?
Also wir würden jetzt nicht 3 Eurogames hintereinander zocken. Dafür sind wir auch nicht da. Aber ein Eurogame, Absacker, dann machen wir da nochmal ein kooperatives Spiel. Oh ja, kooperativ, noch gar nicht erwähnt. Wir sind zwar Lieblingsgegner, aber wir sind ja nachher auch Lieblingsmitspieler.
Ja.
Im Endeffekt, muss man ja ganz klar sagen. Weil wir ja auch viel kooperativ mittlerweile spielen. Aber da ist die Mischung macht's. Ne? Also wir müssen auch sagen, dass wir auch Spiele haben, da gewinnt immer der eine oder der andere. Das gibt's. Und es gibt aber auch 80% der Spiele, wo es relativ ausgeglichen ist. Wir haben kein so großes Gefälle innerhalb der Spiele, würde ich sagen, oder?
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, ja, würde ich auch zustimmen. Und ich finde auch, die Mischung macht's. Manchmal brauche ich das dann ja auch. Dann haben wir irgendwas Fieses gespielt. Du hast mich komplett vernichtet.
Ja.
Und dann sage ich auch manchmal hinterher, auch jetzt würde ich gern was Kooperatives spielen. Ich will nicht nochmal verlieren gegen dich.
Ich finde, wir können generell gut verlieren. Wo wir nicht gut verlieren können, das müssen wir auch ganz klar kommunizieren, ist kooperative Spiele.
Nee, das stimmt. Aber da können wir gemeinsam nicht gut verlieren.
Nee, ich werd da wirklich aggressiv innerlich bei. Jetzt nicht, ich hau jetzt nicht auf den Tisch oder so, aber ich ärgere mich da so sehr drüber, dass ich dann sage, so, das Spiel kann jetzt erstmal wieder eine Woche ins Regal. So, ich bin nicht der Mensch, der sagt, ich verliere bei Keep the Heroes Out oder Helden müssen draußen bleiben auf Deutsch und dann spielen wir direkt nochmal, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht. Nee, das geht dann ins Regal zurück. Das kann ich mir jetzt nicht mehr anschauen. Und ich finde es auch ganz interessant, bei den kooperativen Spielen ist ja die Range, in der wir gut sind, auch komplett unterschiedlich. Es gibt ja Spiele wie Andor, wo wir im Tutorial versagt haben.
Das stimmt, das ist peinlich. Das kannst du eigentlich nicht erzählen.
Aber es ist auch glücksabhängig.
Wir haben es auch direkt verkauft dann, ne?
Ja, ich habe jetzt auch Andor Junior mit meinem Klienten gespielt. Ich bin Sozialarbeiter, vielleicht muss man das dazu sagen. Ab und zu bringe ich natürlich auch Spiele in der Arbeit ein. Und halte das auch für super sinnvoll und bin da auch mit großer Freude natürlich dabei, solange die Klienten oder die Klientinnen das auch wollen. Bisher kommt das nicht bei allen natürlich gut an. Viele mögen auch irgendwie dann nicht spielen. Mhm. Aber bei einigen, da weiß ich, okay, da kann ich auch mal ein Toy-Battle jetzt mitbringen oder so. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich von Hölzchen auf Stöckchen. Sozialarbeiter, ja.
Andor Junior.
Ah ja, Andor Junior habe ich, danke. Andor Junior habe ich gespielt. Und da haben wir auch so oft auf die Schnüss gekriegt. Und wir sind ja Profispieler. So, wir spielen so viel in der Woche, wir spielen auch so viel kooperativ. Aber das war nicht zu schaffen. So, ich bin zu doof, ich muss mal nachfragen, wie geht das? Also es war auch sicherlich auch Pech dabei, ja. Also ich glaube, Andor ist auch so ein Pech Ding, wenn es schlecht läuft, da hast du keine Chance. Ist so meine These. Jetzt kommen bestimmt die ersten Mails, schreibt uns gerne, dass es nicht so ist. Aber wenn wir uns jetzt ein Burn Cycle anschauen oder ich solo ein Unstoppable, ja, oder Keep the Heroes Out, Helden müssen draußen bleiben, auch ein relativ kompliziertes Spiel, sag ich mal, das ist nicht einfach zu gewinnen immer. Aber das schaffen wir das. Aber bei manchen Spielen geht's nicht. The Loop zum Beispiel haben wir auch nie gewonnen ohne Hausregeln.
Stimmt, wir waren so schlecht in diesem Spiel.
Ich mochte dieses Spiel total gerne, aber wir haben immer verloren.
Ich mochte es nicht, weil wir so schlecht waren.
Ja, genau.
Das ist das Problem, dann mag ich das auch nicht so gerne.
Ja, ich auch nicht. Ja, ich glaube, bei dir ist sowieso, du bist eine sehr strenge Kritikerin, würde ich sagen.
Das also, kann sein.
Wenn man so unsere Skalen vergleicht, ist deine 8 von 10, meine 10 von 10 vielleicht oder meine 9,5 von 10. So. Und andersrum auch, ich glaube, wenn du eine 10 von 10 hast, ja, ich weiß nicht, so viele 10 von 10 wie ich hast du sicherlich nicht.
Nee, das kann sein. Ich bin schon kritisch.
Ja, aber ist ja auch gut. Also wir sind auch trotzdem relativ unterschiedlich auch in der Bewertung und da gehen wir auch gerne in die Konfrontation. Wir haben eine gefestigte Beziehung, das dürfen wir also auch. Macht euch keine Sorgen.
Ja, keine Angst.
Gibt hier nicht irgendwie hinter den Kulissen dann heiß her. Generell, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Vorstellungen oder einfach eine nette Nachricht dalassen wollt, nutzt einfach Instagram, nutzt Mail. Beides in der Beschreibung verlinkt und da freuen wir uns natürlich drüber.
Ja, freuen wir uns auf jeden Fall.
Vor allen Dingen auch Feedback zum Intro, weil, habe ich noch nicht erzählt, oder jetzt kommen wir vielleicht zu den Hobbys, die wir neben dem Brettspielen haben. Mhm. Das Intro habe ich tatsächlich selbst gebastelt, hatte von dem lieben Nico noch ein bisschen Unterstützung. Ich hatte so ein paar Inspirationslücken, hatte so das Grundkonzept. Dann gefragt, ey, hast du Lust? Grüße gehen raus. Hast du Lust, mir mal kurz noch ein bisschen zu helfen? Ich brauche so ein bisschen, ich stelle mir das und das vor. Und dann haben wir das Intro gebastelt. Also ich bin hobbymäßig auch noch Musiker unter dem Namen Monerium und mache das in unregelmäßigen Abständen, so wie die Inspiration halt kommt. Hab da seit...
Aber seit Jahren, ne?
Ich habe überlegt, seit 2009, 2010 war es das, ja. Ja.
Das ist schon ewig. Sehr lang.
Ja, und er hat mich natürlich auch stetig verbessert. Das muss man dazu sagen. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie stetig auf einem Scheißniveau ist. So selbstbewusst kann ich sein. Die Lieder früher waren wirklich, das war wirklich nichts. Aber ist ja logisch. So, ist ja, gehört dazu. Man fängt immer klein an. Und mein anderes großes Hobby ist natürlich Brettspiele. Und Comics lese ich gerade wieder sehr viel. Vielleicht ein paar Reihen. Zum Benennen. Vielleicht sprechen wir da auch so am Anfang so Smalltalk-mäßig so ein bisschen drüber, was wir so konsumiert haben in der letzten Woche.
Ja, aber das kannst du ja noch aufheben dann für die Folgen. Ja,
aber vielleicht so für diejenigen, die sagen, oh, Comics, was liest er denn jetzt? Liest er jetzt Marvel, DC? Nein, ich bin, generell kann man auch sagen, ich bin eher so ein Franchise-Gegner. Es gibt kein Franchise, was mich so vollends packt. Also ich mag Star Wars 4 bis 6 super gerne. Die anderen holen mich nicht so ab. Ich mag Herr der Ringe nicht. Oh, jetzt sind schon die ersten. Also der erste ist super.
Also Star Wars finde ich nicht so dolle. Dann kann ich mich ja auch direkt outen. Ich bin eher Team Herr der Ringe. Die fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich sag mal so, wir haben uns jetzt schon Feinde gemacht. Ist ja auch okay. Wir sind ehrlich. Das kann man ja schon mal.
Aber dann kann man uns vielleicht als so zusammengenommen mögen.
Ne? Ja, genau.
Du magst Star Wars, ich mag Herr der Ringe.
Ja, genau.
Also ist so in Summe alles in Ordnung.
Aber ein Franchise, was ich gerne mag, wo ich die Comics gelesen habe, ist Invincible. Finde ich super. Sehr, sehr schöne Comic-Serie, die auch bei Amazon, glaube ich,
läuft.
Eine Serie hat, die auch sehr gut umgesetzt ist. Ja, Black Hammer, Jeff Lemire, sowas lese ich super gerne. Descender habe ich gelesen. Jetzt lese ich gerade Sweet Tooth, auch super. Ja, und ansonsten komme ich natürlich auch irgendwie daher, wo Simone gleich auch nochmal wahrscheinlich was zu erzählen, nämlich aus den Videospielen. Na, also früher, bevor wir richtig Brettspiele gespielt haben, wo wir dahin gekommen sind, kommt auch noch gleich, habe ich natürlich auch viel Videospiele gespielt in meiner Jugend. Heute weniger. Viele Indie-Games, also eher Roguelike-Titel oder Roguelite-Titel. Gibt ja immer wieder so zwei, drei coole Titel im Jahr, die da sehr außergewöhnlich in dem Genre sind. Habe jetzt aber auch zuletzt Clair Obscur durchgespielt. Da ist Simone gerade noch dran. Also, ich spiele vereinzelt, aber lange nicht so viel wie Brettspiele, auf jeden Fall nicht. Das schaffe ich auch nicht mehr zeitlich.
Ja, das stimmt.
Ja, kochen tun wir eigentlich auch noch relativ gerne, ne?
Nee, da sprichst du nur für dich.
Okay,
also,
ich koche gerne.
Da sprichst du nur für dich.
Ich koche gerne, aber nur wenn ich Zeit habe, koche ich sehr gerne.
Ja.
Aber wir kochen eigentlich immer frisch.
Wir kochen eigentlich immer frisch, aber...
Und Meal Prepping betreiben wir.
Ich koche echt ungern. Ich mag Kochen überhaupt nicht.
Aber du hilfst gerne mit.
Eigentlich auch nicht. Aber ich muss ja mitgehangen, mitgefangen.
Mitgehangen, mitgefangen.
Da kann man sich
essen,
leider nicht
was tun, ne?
Genau, da kann man sich leider nicht drücken. Ich backe aber gerne tatsächlich.
Stimmt.
Also wenn es an die Geburtstage geht in der Familie, dann backe ich immer.
Ich habe auch letztens zum Tobi gesagt, meinem besten Freund, mit dem wir jetzt fast, ich glaube, wir sind über 70 Partien Bombers. Wird hier auch im Podcast immer wieder vorkommen. Mein bester Freund, nicht Spieler, aber den nötigen wir immer für tolle Sachen. Ich muss immer an meinen Geburtstag zurückdenken, als ich mir Churchill gewünscht habe, dass wir Churchill zu dritt spielen.
Das war furchtbar.
Eieiei, das tut mir auch im Nachhinein auch wirklich leid, auch wenn das mein Geburtstagswunsch war, quasi, dass wir das spielen. Aber das war, man hat gemerkt, wir haben alle drei wirklich wenig Ahnung davon, was wir tun.
Es war eine Tortur. Es war wirklich
die Erklärung war eine Tortur, schlimm, obwohl wir alle vorher noch englische Videos angeschaut haben.
Und ich habe auch noch die Anleitung gelesen vorher.
Ich habe selten etwas komplizierteres gespielt als Churchill. Und wir haben nur die ganz kurze Variante gespielt, die ging schon 3 Stunden. Und seitdem ist Tobi froh, wenn wir auch, wir haben mit ihm Townsfolk Tasse gespielt, Bombusters, also den können wir, der ist für jeden Mist zu haben. Der sagt aber auch, wenn er es nicht so gut findet. Und von daher, kurz mal erwähnt, so, jetzt aber wieder zurück.
Ja, wo waren wir überhaupt?
Ich wollte sagen, ich habe dem Tobi nämlich letztens erzählt, apropos Backen.
Ach so.
Das ist ja wie ein Podcast hier, ne? Das ist ja von
Mensch.
Hölzchen aus Stöckchen.
Ist ja wie ein Podcast.
Und zwar habe ich ihm gesagt, du musst auf jeden Fall deine Zimtschnecken, musst du auf jeden Fall demnächst nochmal machen.
Ja, aber ich dachte, der Tobi mag keinen Zimt.
Ich glaube, es war auch nicht der Tobi. Jetzt merke ich gerade, ich habe das gar nicht mit dem Tobi.
Der Tobi mag doch den Zimt nicht.
Stimmt. Aber egal, du musst trotzdem deine Zimtschnecken machen.
Aber wann?
Wenn wir zurückkommen.
Okay, ja.
Weil die Zimtschnecken, das muss man sagen, das sind die besten Zimtschnecken, die es gibt. Gerade wenn die noch so lauwarm sind.
Das ist ja
ich
lieb.
Überfresse mich da jedes Mal. Und also wirklich, das Wort überfressen trifft hier auch voll und ganz zu.
Ich weiß nämlich noch genau, als der Tobi da war und ich die Zimtschnecken gemacht habe, haben wir extra den Zimt rausgelassen und haben stattdessen, glaube ich, diese Lotuscreme reingeschmiert. Das war auch heftig.
War auch lecker, ja.
Ja.
Aber Zimtschnecken, ja. Also das ist wirklich super.
Also ich backe gerne, aber zu zweit gibt es immer selten Anlass dafür.
Ja, vor allen Dingen ist das auch blöd,
das
weil
ist
dann
immer zu viel.
Ich will auch nicht so viel Kuchen und Süßigkeiten eigentlich essen und das nötigt einen dann ja, wenn dann ein riesen Kuchen im Kühlschrank steht.
Ja,
aber
genau.
Ein Bananenbrot oder sowas könnte man schon noch mal machen.
Ja. Okay, also
wir sind
das,
schon
ich nehme
kulinarisch.
Das jetzt als ich nehme das jetzt als Hausaufgabe mit.
Ja.
Bananenbrot könnte man ja schon mal wieder machen.
Ja, Bananenbrot finde ich gut.
Das habe ich jetzt als Auftrag verstanden.
Kann man auch gut zur Arbeit mitnehmen.
Genau, was mache ich denn sonst noch gerne? Also ich bin ein absoluter Stubenhocker. Das sind wir beide. Das
sind wir beide, ja. Auch wenn wir jetzt in Linz sind. Aber das ist wirklich dann Ausnahme im Urlaub.
Also das hat man ja jetzt quasi auch bei Simons Hobbys schon rausgehört. Ja, ich ich lese gerne. So das absolut langweiligste Hobby, das man nennen kann.
Wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist und dann liest, Hobbys lesen.
Ja, aber es ist ja
ich
so.
Find's voll gut.
Ich lese gerne und ich lese eigentlich auch viel querbeet, aber vor allem mag ich gern Science Fiction, aber ich lese eigentlich sonst auch alles. Also ich mag auch super gerne Krimis.
Hast du auch lange nicht mehr gelesen? Krimis, ne?
Viel
Sci-Fi und Fantasy?
Nee, ich hab vor ein paar Wochen habe ich einen gelesen.
Okay.
Ja.
Ja, gut.
Und was mache ich noch gern? Ich häkel gerne. Das ist aber in letzter Zeit ein bisschen eingerostet.
Es kommt immer auf die Zeit auch an, ne?
Genau, immer wie man Zeit hat. Und das ist so ein tolles Hobby, wenn man abends vorm Fernseher sitzt oder so. Dann kann man noch ein bisschen häkeln. Das finde ich passt immer ganz gut. Und ja, ich spiele gerne Videospiele und auf jeden Fall deutlich mehr als der Simon.
Ja.
Also wenn wir am Wochenende fertig sind mit Brettspielen spielen, dann setze ich mich meistens aufs Sofa und zocke ein bisschen an der PlayStation oder an der Switch, je nachdem.
Ist auch interessant, dass du sagst, wenn wir fertig sind mit Brettspielen, dann die Leute denken sich so, komm, weiß ich nicht, die schlafen bis 12, keine Ahnung was. Nein, wir stehen eng getaktet. Also ich muss sagen, da sind wir auch traditionell auf. So ein bisschen. Also wir machen es, oder nicht traditionell, sondern ritualisiert. Wir machen das irgendwie jedes Wochenende gleich und es gibt auch so ein, ich weiß nicht, ich mag das total gerne. Wir stehen auf, machen uns einen Kaffee oder einen grünen Tee, setzen uns hin und fangen dann an, um 9 Uhr, 9.30 Uhr zu zweit Brettspiele zu spielen. Dann gibt es irgendwann Mittagessen, was wir im Optimalfall vorbereitet haben, damit wir nicht nochmal kochen
immer.
Müssen.
Eigentlich immer. Wir kochen eigentlich nie mittags.
Nee, macht doch keinen Spaß. Weil dann muss man ja das Brettspielen unterbrechen. Ja. Ne? Und dann spielen wir meist bis nachmittags und dann haben wir ja noch eine Menge Zeit mit dem Tag, haben dann aber auch viel gespielt. Und dann lese ich was, du spielst was, kochen, was auch immer. Ne?
Genau.
Aber das füllt den Tag ganz gut, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Nee, und sonst, das sind, glaube ich, meine Haupthobbys, würde ich mal.
Würde ich auch sagen.
Würde ich mal behaupten. Und beim Videospiele spielen, ich probiere eigentlich auch.
Du spielst eigentlich alles. Also Indie-Spiele spielst du auch viel?
Also so Shooter nicht und sowas.
Nee,
also das, da bin ich nicht so. Ja, aber das Clair Obscur spiele ich ja auch gerade, bin ich richtig begeistert.
Habe ich dich überredet, ja.
Also ich spiele dann häufiger auch mal so Sachen, die jetzt wirklich, weiß ich nicht, beliebt sind. Assassin's Creed habe ich gern gespielt, wobei ich da die neueren Teile irgendwie alle nicht mehr so doll fand, wie den einen, den ich gesuchtet habe. Habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ghost of Tsushima fand ich super. Ja, Clair Obscur finde ich jetzt super.
Octopath Traveler hast du auch gespielt.
Ja, weil ich fertig gespielt, weil das viel zu lang war. Das muss ich unbedingt nochmal spielen.
Ja, das ist das, was mich ja immer abschreckt, diese ultra lange Spielzeit. Ich würde ja auch gerne Kingdom Come und Deliverance 2 4 spielen, aber ich weiß, wie lange diese Story ist und das schreckt mich
irgendwie
ab.
Wobei ich mir dann halt dachte, ne, bei Assassin's Creed Odyssey habe ich auch 120 Stunden oder so gespielt. Also ich schaffe es.
Ja, natürlich, aber man ist dann nicht so motiviert, wenn man weiß, das Spiel geht jetzt noch 90 Stunden.
Ja, das ist irgendwie schon hart, das stimmt.
Wir haben ja jetzt die Switch 2 uns zugelegt. Vielleicht bringt mich ja der Handheld-Modus dazu, auch nochmal irgendwie Octopath Traveler oder so auszuprobieren.
Das ist auf jeden
Fall
super.
Sea of Stars hast du ja auch gerne gespielt.
Oh, das war super. Das geht ja auch nicht so lang. Das musst du auf jeden Fall spielen.
Ja,
Sea of Stars ist super.
Vielleicht spiele ich das dann danach, ja. Ich bin gerade bei Final Fantasy 6. Genau, habe ich mir jetzt.
Ja.
Ja, aber gut, jetzt sind wir schon viel zu sehr.
Genug zu uns, genau.
Nee, nicht genug zu uns. Jetzt müssen wir natürlich noch erzählen, wie sind wir überhaupt zu den Brettspielen gekommen? Weil das war ja nicht immer so. Als wir damals unsere Beziehung gestartet haben, ich weiß nicht, mir fällt es immer schwer, das irgendwie gut zu verpacken. Wie nennt man das? Wir sind eine Beziehung eingegangen. Nee, das klingt zu förmlich.
Das klingt so,
was sagst
das
du denn?
So weird.
Zusammengekommen sind, finde ich auch ein ganz komisches Wording. Ich finde, da gibt es keine guten Ausdrücke für.
Nee, irgendwie nicht.
Nee,
das
ist total blöd.
Alles komisch.
Jedenfalls haben wir damals ja überhaupt gar keine Brettspiele gespielt, kann man sagen.
Ja. Wir haben Videospiele gespielt.
Videospiele haben wir gespielt, auf jeden Fall auch zusammen. Auch heute spielen wir noch zusammen Videospiele natürlich, aber auch Brettspiele. Aber wie war das denn bei dir? Das weiß ich gar nicht genau. Du hast ja in deiner Kindheit oder deiner Jugend auch ein wenig zumindest was gespielt. Zumindest wenn wir in das Regal von deinen Eltern schauen, sind da ja schon ein paar Spiele.
Also mit meinen Eltern haben wir tatsächlich gar nicht so viele Brettspiele gespielt. Ab und zu mal, aber wirklich sehr selten.
Hotel, ne?
Ja, Hotel habe ich dann immer gespielt. Das wollte ich auch immer spielen.
Ja.
Ich glaube, wir haben es auch nie mit den richtigen Regeln gespielt, weil ist ja klar, wenn man mit Kindern spielt, dann spielt man es wahrscheinlich irgendwie. Wir haben aber, also mein Bruder und ich haben, ja klar, zusammen manchmal Spiele gespielt, wenn wir so kleinere Spiele hatten, die man eben auch alleine spielen kann, sowas wie Tempo, Tempo, kleine Schnecke, in ganz, ganz jungen Jahren. Wir hatten auch ein Entenspiel. Irgendwie Enten, die sind über so eine Strecke und dann haben die sich umgedreht, um aus dem See Futter zu holen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das
klingt ja fancy.
Das war super.
Das war so elektronisch gewesen, oder?
Nee, mit so Holz. Das war wie mit diese.
Habt ihr das noch?
Echt bestimmt. Das ist bestimmt ein Rematch noch machen. Das war super. Das habe ich immer geliebt mit diesen Enten.
Ja.
Wir haben aber viel mit meinen Großeltern, also mit beiden Großeltern teilen.
Auch wieder ein komisches Wort, Großelternteile.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht richtig.
Also das Bein ist ein Großelternteil, würde ich sagen.
Also die...
Weißt du?
Das Bein.
Ja. Oder der Fuß von deiner Großmutter ist ein Großelternteil.
Also meine einen Großeltern haben relativ... Also mehr in der Nähe bei uns gewohnt, die anderen waren weiter weg. Und bei beiden haben wir auch immer viel gespielt. Also bei denen, die weiter weg gewohnt waren, haben wir super viel gespielt. Gewohnt haben. Haben wir super viel gespielt und dann auch Kartenspiele. Und irgendwann, als wir das konnten, haben wir eigentlich jeden Abend immer Rommel gespielt.
Ah ja, okay.
Immer stundenlang, davor Uno natürlich. Es hat immer super viel Spaß gemacht und aber auch größere Spiele. Was gab es denn noch? Geistertreppe, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Dann aber auch diese Geschicklichkeitssachen.
Das ist das mit den Geistern,
genau,
die man vertauschen muss.
Ja, genau.
Das war ein cooles Kinderspiel.
Super.
Ja, das war ein richtig cooles
was
Kinderspiel.
Was hatten wir noch? Flohhüpfen haben wir immer gespielt.
Okay.
Kennst du das?
Nee.
Das sind so Plastikscheiben. Und dann musst du die, und dann gehst du mit einer großen Plastikscheibe, schnippst du die quasi so, damit die hochhüpft in so ein Ding rein.
Ja, klar, doch, klar.
Keine Ahnung, was wir noch alles gespielt haben. Cluedo, nee, Jenga war, glaube ich, immer zu laut.
Ja, ja.
Das war zu laut.
Ja, mir
das
auch.
Konnte nicht gespielt werden. Nee, mir nicht.
Ach so, dir
ich fand
nicht.
Das ja super.
Aber deine
ich,
Eltern.
Aber meinen Großeltern war das zu laut, glaube ich. Also alles Mögliche.
Ja, aber jetzt keine, also jetzt nicht Spiel des Jahres oder sowas.
Das weiß ich nicht. Halt eher diese Klassiker. Mensch, ärger dich nicht.
Ja,
Spiel des
ja.
Lebens. So diese Klassiker,
Monopoly,
die man früher gespielt hat. Monopoly.
Das war eine.
Monopoly Junior hatten wir auch.
Oh, ich habe einmal mit das, da muss ich sagen, da war Simone nicht mein Lieblingsgegner. Einmal habe ich mit Simone Monopoly gespielt und ihrem Bruder und es ist so dermaßen eskaliert.
Ja, Monopoly
das
halt.
Monopoly halt. Und familiärer Konflikt noch mittendrin so gefühlt. Und ich saß da sowieso das dritte Rad am Wagen.
Aber da wollen wir jetzt nicht weiter
drauf
eingehen.
Nein, da gehen wir nicht weiter ins Detail.
Ja, aber was hast du denn früher so gespielt?
Also
du hast ja auch viel gespielt.
Ich habe deutlich mehr gespielt tatsächlich. Ich habe ganz früher natürlich auch so Kinderspiele gespielt. Da fällt mir ein Mäuseschlau und Bärenstark.
Oh, das hatten wir auch.
Das hattet ihr auch?
Ja. Bei meiner Oma.
Wo man immer irgendwelche Aufgaben machen musste oder schlaue Aufgaben lösen musste. Das hat meiner Schwester so unfassbar gut gefallen. Und da die ja 4 Jahre jünger ist als ich, kam das dann auch noch häufiger auf den Tisch, als ich schon was älter war. Aber trotzdem war das super lustig, wenn der Opa dann auf einem Bein um den Tisch hüpfen musste oder so. Auch völlig abstrus, dass das funktioniert hat. Aber das war ganz witzig, weil es sich halt nicht so ernst genommen hat. Und wir hatten so ein Marienkäferspiel, bei dem man versuchen musste, die Marienkäfer zu küssen. Also die mussten sich so küssen und vorne an der Schnauze, also ist ja keine Schnauze, wie nennt man das bei Marienkäfern, der Nase, der Mund.
Also ich glaube, Nase nennt man das noch weniger als Schnauze.
Egal. Jedenfalls waren da so Magneten dran und entweder mochten die sich, dann haben die sich so angezogen und dann konnte man irgendwie so Stäbchen in den Marienkäfern austauschen oder die haben sich so abgestoßen und dann wollten die nicht. Dann war man so ein kleiner Misserfolg. Und man musste das irgendwie so zusammenschaffen, dass jeder Marienkäfer jedes Stäbchen hatte oder so. Irgendwie sowas. Das war ganz cool. Uno, extrem, haben wir sehr viel gespielt mit der einen Großelternteil, genauso wie Rummy Cup.
Mhm.
Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wo der Unterschied, also ob das so ähnlich ist, Rummy und
es
Rummy
ist,
Cup.
Ich finde, es ist ähnlich, aber
ist
schon auch sehr
Auslegen
unterschiedlich.
So, ne?
Genau.
Ja. Ja, da hatten wir so ein richtig, das war ein richtig schönes Rummy Cup Spiel, muss man sagen. Ja, und mit dem anderen Großelternteil haben wir dann doch noch ein bisschen mehr gespielt. Es war nämlich so, dass die auch viel Bridge gespielt haben. Und meine Oma da auch so einen Bridge-Club mitgeführt hat und so weiter. Und dadurch waren natürlich Stichspiele immer sehr beliebt. Da haben wir Wizard rauf und runter gespielt, auch schon in jüngeren Jahren. Und ich bin auch durch meine Familie, die auch viel Doppelkopf gespielt hat, dadurch, dass wir zu viert zu Hause waren, haben wir auch relativ früh mit Doppelkopf angefangen tatsächlich. Und das war so das Spiel, was wir sehr viel gespielt haben.
Mit Stichspielen hatten wir tatsächlich gar keinen Kontakt.
Ja, ist interessant, weil ja deine einen Großeltern ja auch aus Bayern kommen, wo ja auch Schafskopf ein super beliebtes Stichspiel ist, was ich übrigens mit der Freundin meiner Patentante damals kennengelernt hatte. Und das fand ich auch ziemlich cool. Ist ja relativ ähnlich zu den anderen Stichspielen. Ja, und Spiel des Jahres haben wir natürlich auch ein paar gespielt. Dominion hatten wir zu Hause. Wir haben ganz viel Die Säulen der Erde gespielt. Ein sehr, sehr schönes Worker-Placement-Spiel, wo ich sage, okay, meine Schwester war dafür relativ zu jung, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie alt die da war. Das ist, könnt ihr ja gucken, wann es rausgekommen ist. Da war ich wahrscheinlich 10, 11, 12. Und meine Schwester war dann so 6, 7, 8. Keine Ahnung. Aber die wurde da auch rangeführt. Und mit den Jahren wurde sie natürlich auch besser. Aber das war schon so ein Ding, wo wir gemerkt haben, okay, da sind wir jetzt in unserer Familie gut eingespielt, aber wenn wir das jetzt wem anders erklären wollen, das wird schon schwer. Ne? Also das war schon auf dem Kennerniveau. Das hast du nie mit uns gespielt. Nee. Ne? Das müssten wir einfach.
Das kenne ich auch nicht.
Wir müssten mal ein Rematch machen mit meinen Eltern. Da wären die mit Sicherheit dabei. Das ist ganz witzig, weil du da die Worker aus einem Beutel ziehst und die Reihenfolge quasi zufällig ist.
Mhm.
Und dann ist es relativ klassisch. Hat auch der Michael Menzel illustriert. Und basiert ja auf dem Ken Follett-Roman, Die Säulen der Erde. Ich fand das immer richtig, also es war so der erste Moment, wo ich sagte, okay, hier kann ich verschiedene Strategien auch ausprobieren, um zu gewinnen. Das war richtig cool. Und dann haben wir auch ab und zu dann auch mal ein Spiel des Jahres im Haus gehabt und haben dann auch viel gespielt. Und so mit 15, 16 habe ich mich da aber so ein bisschen von abgekapselt und war so ein bisschen in meiner
Deiner Pubertät. Rebellenphase.
Ja, Rebellen nicht, aber ich wollte einfach auf meinem Zimmer chillen und zocken. So, das war, da hatte ich jetzt keinen Bock. Und dann muss man ja sagen, sind wir ja in dieser Phase, ne, nicht in dieser Phase.
Nicht in dieser Phase.
In der Phase, wo ich dann im freiwilligen sozialen Jahr war. Du warst in deinem letzten Schuljahr, sind wir dann zusammengekommen und haben nicht gespielt. Erstmal. Nee. Und dann haben wir aber irgendwie, haben es meine Eltern geschafft, uns beide gleichzeitig zu überreden, dass wir Doppelkopf spielen.
Nee, das ging ja relativ schnell. Also ihr habt, glaube ich, noch häufig Doppelkopf gespielt.
Dann haben wir doch noch ab und zu. Aber nicht, und ich war nicht mehr jede Woche dabei.
Man muss ja, dazu sagen, ich musste ein Praktikum machen im Rahmen der Vorbereitung für mein Studium.
Ja.
Und das konnte ich in deinem damaligen Wohnort machen.
Und du hast sehr weit weg gewohnt.
Ich habe sehr weit weg gewohnt, ja. Wir hatten eine Fernbeziehung und deine Eltern waren so lieb und haben mich bei euch wohnen lassen, diese 8 Wochen lang.
Und ich muss auch sagen, es war auch schon eine Herausforderung, weil mein Zimmer war jetzt nicht so groß und da waren jetzt 2 Personen mit allen Sachen
drin. Aber ich
glaube,
auch das hat unsere Beziehung zu dem Zeitpunkt sehr gefestigt, dass ich da 8 Wochen lang am Stück da war.
Wir haben gemerkt, wir gehen uns nicht auf den Keks.
Ja. Das stimmt. Und da war ich natürlich, ich war natürlich in den Alltag integriert. Ne?
Ja,
also ich war ja klar irgendwie ein Gast, aber ich war schon integriert. Aber wenn man 8 Wochen da ist, dann muss man natürlich auch, macht man natürlich auch mit bei allem. Ne?
Ja.
Also ne, man kann ja nicht 8 Wochen quasi nur für den Gast da sein, sondern 8 Wochen sind schon, da muss alles laufen. Und dann ja.
Da haben wir Doppelkopf gespielt.
Da haben wir auch Doppelkopf. Ich glaube, das ging relativ schnell.
Ich dachte irgendwie, es wäre in einem Urlaub gewesen.
Nee, das war schon.
Das war vorher schon.
War schon vorher. Also das ging flott.
Ja, und das war vor allen Dingen auch faszinierend, weil Doppelkopfregeln sind für jemanden, der noch nie Stichspiel gespielt hat, schon kompliziert.
Aber ich habe es gut erklärt bekommen. Ich habe noch extra, deine Mutter hat eine ganze Seite vollgeschrieben mit den, Regeln und Symbolen und was weiß ich was, damit ich so einen Spickzettel habe und immer nachgucken kann. Und dann haben wir Doppelkopf gespielt.
Ja. Und man muss dazu sagen, es gab eigentlich so einen Running-Gag-Aufreger in meiner Familie. Nämlich, wenn ich die Kreuzdame hatte, habe ich immer Reh gesagt. Wer jetzt nicht weiß, was Reh bedeutet, Reh heißt quasi, ich wette darauf, dass ich gewinne.
Genau, du sagst damit, ich habe die Kreuz-Dame und ich gewinne. Und genau, eigentlich sind ja alle Karten geheim voneinander. Und man muss immer, man spielt das zu viert und man muss seinen Partner finden. Und die beiden Kreuz-Damen spielen zusammen. Und wenn man Reh sagt, dann outet man sich quasi als hier. Hallo, hier bin ich und ich gewinne.
Oder schmeiß mir was rein. Ja, aber es ist so... Also ich würde sagen, man hat schnell verstanden, dass das Spiel sehr glückslastig ist und dass die Kreuz-Damen schon eine sehr hohe Winrate haben.
Aber ich fand es schon sehr lustig.
Ganz ehrlich, ich würde es auch heute noch mitspielen. Ja. Es ist ein witziges Spiel, aber, und da bin ich auch sehr froh drum, wir haben ja auch meine Eltern dazu wieder inspiriert, andere Spiele zu spielen. Mhm. Kommen wir gleich zu. Jedenfalls, das war so der Anfang unserer Beziehung. Und ich erinnere mich, 2018 waren wir in unserem ersten gemeinsamen Urlaub. Und da hatten wir schon Spiele mit.
Genau.
Und ich habe überlegt, woher hatten wir die?
Ich glaube, du hast die geschenkt bekommen, oder nicht?
Nee, weil wir hatten mit, ich erinnere mich noch, Piratenkapern hatten wir vergessen. Großes Fiasko.
Piratenkapern.
Genau, der Running.
Ich weiß auch noch, was Dingens. Wir mit hatten. Wir hatten Machikoro.
Genau, Machikoro. Und das habe ich sicherlich nicht geschenkt bekommen. Da habe ich mir ein Video sicherlich auf YouTube zu angeschaut. Was sind so gute Spiele? Vielleicht so eine Hunter und Kron Toplisten-Folge, ich weiß nicht.
Das kann sein. Wir hatten dieses Katan-Spiel, dieses Siedler.
Das Duell, ja.
Katan-Duell.
Auch ein sehr fieses Ding. Und wir hatten Port Royal mit.
Ja, Port Royal, stimmt.
Und
Piratenkapern war wirklich ein Drama, dass wir das nicht mit hatten.
Das war wirklich ein Drama. Und man muss einfach dazu sagen, wir haben vorher wirklich sehr, sehr wenig gespielt. Zu Hause eigentlich gar nicht, weil wir hatten auch zu Hause gar keinen Platz. Aber in diesem Urlaub ist so ein bisschen der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, ey, mir gefällt das und das hier gerade super gut. Ich möchte jetzt gucken, ob es ein Spiel mit dynamischem Markt gibt.
Aber wir hatten auch keine Zeit, also... Also ich meine, vielleicht Zeit, wir haben studiert, aber ich finde jetzt nicht, dass ich da so viel Zeit hatte und am Wochenende haben wir
andere Sachen gemacht. Ja. Also wir hätten Zeit schon gehabt, wir haben nur die Priorisierung da gar nicht gehabt. Auf jeden Fall war es so, dass ich sehe mich noch da in diesem wunderschönen, da waren wir in Tschechien, war ein wundervoller Urlaub, auch weil es unser erster war und weil wir so einfach völlig frei entschieden haben, okay.
Ja, unser erster eigener. Ne?
Ja, ja.
Wir waren davor auch schon gemeinsam im
Urlaub, aber
immer
unser
mit
erster
der Familie.
Eigen selber geplant und auch einfach gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach nochmal im Schloss und wohnen da eine Nacht und so. Das war einfach gigantisch gut. Und ich sehe mich noch in dieser Pension, die übrigens unfassbar gut war. Also für den Preis, das war krass. Und ich sehe uns da an diesem Tisch die Sachen spielen und ich habe gedacht, ich möchte jetzt ein Spiel mit dynamischem Markt. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und wir haben geguckt und haben uns etwas bestellt, was wir direkt zu deinen Eltern haben liefern lassen.
Ja.
Und zwar war es Clans of Caledonia.
Ach so.
Du erinnerst dich. Guck mal, wir arbeiten das hier richtig auf heute. Du erinnerst dich nicht, ne?
Nee.
Und wir saßen bei deinen Eltern, haben die Regeln gelesen, haben nichts verstanden. Weil es war ein Expertenspiel, das erste Expertenspiel, was wir uns gekauft haben. Dann haben wir uns ein YouTube-Video angeschaut. Haben wenig verstanden, haben uns nochmal die Regeln durchgelesen und dann haben wir angefangen zu spielen und haben es langsam begriffen und ich war fasziniert davon, wie komplex ein Spiel sein kann und war auch so, dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt auch voll die Challenge, das zu spielen. Und irgendwie spricht mich das gerade total an. Und bei Clans of Caledonia gibt es ja diesen coolen Marktnachfragemechanismus. Wenn was gerade produziert wird, wird es günstiger. Und wenn gekauft wird, wird es teurer oder so. Ne? Ungefähr sowas war ja mit diesen Glassteinchen. Und das hatte mich damals unfassbar fasziniert. Und das haben wir damals gespielt tatsächlich. Und danach haben wir auch ein paar größere Titel gekauft. Ich weiß, dass wir im Urlaub 2020, aber wir haben auf jeden Fall Terraforming Mars relativ schnell gehabt. Nur hatten wir das Problem, in der kleinen Studentenwohnung, in der wir gewohnt haben, da war es nicht möglich, ein großes Spiel zu spielen. Wir hatten erstens keinen Tisch.
Doch, wir hatten einen Tisch. Wir hatten einen Tisch, den man zusammenklappen kann.
Den haben wir
zum Einzug schon
gehabt.
Ja, wir haben den immer am Anfang in der Küche stehen gehabt.
Stimmt,
und irgendwann haben wir dann den... Haben wir uns einen anderen Tisch für die Küche geholt und den Rolltisch, den haben wir dann immer in unser Schlafzimmer gerollt, zur Hälfte ausgeklappt oder ganz ausgeklappt.
Ja.
Ich musste dann immer auf der Bettkante sitzen und der Simon auf einem Stuhl, damit wir da ein großes Spiel spielen konnten.
Das kam aber erst nach 2019.
Ja,
da
bin
ich mir ganz sicher, denn 2019 kamen meine Eltern auf die wunderbare Idee, mir zum Geburtstag zu schenken, dass wir zur Spielemesse fahren. Warum? Weil wir, als ich klein war, da war ich vielleicht 8, 9, 10 Jahre alt, waren wir auch schon mal bei der Spielemesse. Und ich weiß nicht, warum meine Eltern mir das geschenkt haben, aber es war ein super Geschenk. Wir sind hingefahren und ich habe mir direkt die Weihnachtsgeschenke quasi mit ausgesucht, habe gesagt, oh, Flügelschlag sieht super aus, ich mag Vögel, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Es war auch eine Welt hat sich mir aufgetan, du warst ja damals nicht dabei.
Genau, ich musste arbeiten, das weiß ich noch.
Und ich habe gemerkt, okay, krass, das ist ja viel mehr, als ich dachte. Und ich stand vor englischen Ständen, habe mir ein Spiel pitchen lassen und habe gemerkt, oh, ich verstehe auch alles. Das ist ja total genial. Und ich bin mit vielen Spielen da rausgegangen. Und der Startschuss zu unserem Brettspiel-Hobby fiel dann im Silvesterurlaub mit meinem besten Freund im Tobi, eben schon erwähnt, der nicht die Zimtschnecken mag, sondern nur die Lotusschnecken.
Genau.
Und da haben wir nämlich 3 Spiele mitgehabt. Erinnerst du dich noch welche?
Auf jeden Fall das Minecraft-Spiel.
Das Minecraft-Spiel, genau.
Kitchen Rush.
Und Flügelschlag.
Wir hatten aber noch mehr dabei. Das waren aber die großen.
Ja, das waren
wir
die 3.
Wir hatten noch kleine. Aber an die erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir welche dabei hatten.
Also ich weiß, das Minecraft-Spiel ist relativ schnell auch bei uns wieder ausgezogen. Ich fand, das war okay. Das hat natürlich vom Thema gecatcht, weil wir alle auch aus der Generation kommen, wo einfach Minecraft...
Mhm. Alle Minecraft gezockt.
Ja, vor allen Dingen aber auch in einem Alter, wo man jetzt sagt, das ist heute ungewöhnlich vielleicht sogar. Ne? Als ich 16 war, glaube ich, ist Minecraft erst rausgekommen in der Vollversion. Da war ich 18 sogar erst. Also es ist relativ, wir sind damit jetzt nicht groß geworden, sondern wir haben es als schon fast Erwachsene kennengelernt. Und deshalb war das so ein faszinierendes Ding. Es hatte auch tolles Material, aber irgendwie jetzt nicht so, ich glaube, wir haben es auch nicht so viel gespielt.
Nee, das stimmt.
Kitchen Rush haben wir durchgespielt.
Ja.
Das war auch so, dass wir gesagt haben, was ist das denn Cooles? So Echtzeit. Und wir waren so drin in diesem Spiel, dass wir alle Level in diesem Silvesterurlaub, der übrigens nur, glaube ich, 3 Tage ging, gezockt haben. Auch immer noch ein schönes Spiel, wobei ich mittlerweile sagen würde, Clinic Rush ist ein bisschen besser.
Ja, und Flügelschlag natürlich.
Und Flügelschlag. Ne? Und ich würde sagen, auch Flügelschlag war auch wieder so ein Schlüsselerlebnis. Denn, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben... In die ersten 3 Partien hat jeder von uns einmal gewonnen.
Ja, ja, ich weiß.
Und jeder einer mit einer komplett unterschiedlichen Strategie. Ich weiß, der Tobi hat gewonnen mit den Bonuskarten. Und bei uns weiß ich es nicht mehr.
Mhm.
Aber das war so, dass ich gedacht habe, boah, ist das krass. Man kann ja auf verschiedenste Art und Weisen gewinnen. Das macht ja richtig Bock. Und das haben wir danach, habe ich das auch in der App-Version auch mit dem Tobi noch häufiger gespielt. Der wohnt ja auch ein bisschen weiter weg noch von uns. Also jetzt nicht super weit, aber eine Stunde Fahrt. Und das war so der Startschuss. Und
2010, genau.
2020 kam ja Corona. Und
da haben wir viel gespielt.
Da haben wir viel gespielt.
Wie alle anderen auch.
Auch, weil du noch im Studium warst. Und ich einen Job hatte, der vor allen Dingen in der Nachmittagszeit stattgefunden hat. Also ich habe dann eine ziemlich beschissene Arbeitszeit von 14 bis 20 Uhr.
Aber
6
unter der
Tage
Woche haben
gehabt.
Wir nicht so viel
doch,
gespielt.
Doch, wir haben auch unter der Woche ab und zu mal gespielt.
Nee, ich hatte doch Vorlesungen.
Ja, aber manchmal
aber
hast
ich hatte
du auch
die
eine freie
ja online.
Zeit.
Aber ich weiß noch, das weiß ich nämlich noch ganz genau, dass das war im Master und da hatte ich dann alle Vorlesungen online, aber mit so blöden Zeiten dazwischen. Und in den Zeiten habe ich immer Sport gemacht.
Ja, es kann sein, aber
da
wir haben auf
voll
jeden Fall
im Sport,
auch
Sportgame drin.
Wir haben trotzdem aber auch gespielt. Bin ich ziemlich sicher. Da haben wir noch nicht getrackt, deshalb kann ich das jetzt auch noch nicht nachfragen. Auf jeden Fall war es da ja auch so, man konnte nicht raus. Gut, wir waren eh Stubenhocker. Das hat uns jetzt nicht sonderlich interessiert. Aber es war auch bei mir auf der Arbeit so, dass natürlich ich mir auch pädagogisch was einfallen lassen musste. Was machen wir eigentlich mit der gesamten Zeit, wenn jetzt alle die ganze Zeit zu Hause sind? Und da habe ich tatsächlich auch dann Spiele mitgebracht und habe das auch pädagogisch schätzen gelernt, wie toll das ist, auch Leute an einen Tisch zu bringen. Und zu Hause dann parallel wirklich, wir haben, glaube ich, Terraforming Mars relativ viel über die App an zwei verschiedenen PCs in zwei Räumen gespielt, weil wir eben wenig Platz hatten. Und wir haben dann aber irgendwann uns dazu durchgerungen, unsere Wohnung umzustellen, um eben auch eine schlechte Spielposition zu haben. Denn man muss sagen, das war immer noch ein absoluter Krampf.
Stimmt. Und wir haben, also wenn wir ein großes Spiel spielen wollten, haben wir den Rolltisch da ins Schlafzimmer geschoben. Wenn wir was Kleines gespielt haben, haben wir den im Wohnzimmer gelassen.
Ja.
Und nur die eine Hälfte ausgeklappt. Und wenn du dann aufs Klo musstest, musstest du unter den Tisch durchkriechen oder wir mussten den Tisch wieder einklappen, weil man nicht
Einsatz
durchgekommen ist.
Es war auf jeden Fall nicht krass. Es war nicht so gut. Also wir haben dann immer mehr gespielt, würde ich auch sagen. Wir sind dann ja 2022 umgezogen.
Mhm.
Und da ging es auch dann mit einem riesen Wohnzimmer los. Wir hatten vorher auch nicht
Wir hatten 55 Quadratmeter
Aber wir hatten auch nur ein Billigregal quasi voll.
Ja, haben wir die Spiele oben drauf gestapelt. Genau.
Und als wir umgezogen sind, wir haben jetzt ein riesen Spielezimmer. Ich bin da so froh drum, es ist unfassbar gut. Wir sind teilweise, muss man auch dazu sagen, sind wir in den Urlaub gefahren, um gut Brettspiele spielen zu können.
Das stimmt, das haben wir früher gemacht, weil unsere Wohnung so klein und so beengend war, haben wir einfach Urlaub so übers Wochenende irgendwie in einer Ferienwohnung gemacht.
Sind wir in die Eifel gefahren und haben geguckt, wo gibt's eine Ferienwohnung mit nettem Ausblick und einem schönen Tisch.
Genau, einfach um mal rauszukommen aus dieser Wohnung.
Das war das Beste, wirklich.
Ja,
es war
und jetzt haben
gut.
wir ja gemerkt, ne, wenn man eine schöne Wohnung hat, dann braucht man das nicht mehr.
Genau,
dann
und
haben
jetzt,
wir einmal Urlaub über Silvester in einer Ferienwohnung gemacht und gedacht, boah, jetzt wären wir eigentlich lieber in unserer Wohnung.
Ja, weil du hast ja in der Ferienwohnung dann die ganzen Kochutensilien nicht und so. Und das ist ja schon eine Beeinträchtigung. Aber du hast nicht mehr diesen positiven Effekt, dass du sagst, ich habe einen großen Tisch, kann endlich spielen, was ich will. Sondern das hatten wir jetzt zu Hause.
Ja.
Und
also
das war ein großer Step.
Früher war jede Ferienwohnung besser als unsere Wohnung. Jetzt ist unsere Wohnung besser als jede Ferienwohnung.
Ja, ich erinnere mich auch, einmal sind wir in Urlaub gefahren und haben das Detective durchgespielt.
Ja, das war aber cool. Das war über meinen Geburtstag, ne? Das weiß ich noch.
Das war auch ein gigantisches Erlebnis auf jeden Fall.
Hast du mir das da nicht sogar geschenkt?
Das weiß ich nicht.
Aber wir haben da auch alles vollgeschrieben und Mindmaps gemacht.
Die ganze Wohnung lag voll, muss man sagen. Das hätten wir in unserer Wohnung nicht gekonnt damals.
Nee, das stimmt. Das hätte keinen Spaß gemacht.
Ja, 2022 haben wir es dann geschafft und haben jetzt ein riesen Spielzimmer, kann man schon sagen. Man kann es auch Esszimmer nennen, wir essen da nur nicht. Mit einem großen Spieletisch. Ich habe mittlerweile einen Solotisch, weil ich spiele auch gerne mal Solo. Das tust du ja eigentlich gar nicht, ne?
Nee.
Hast du jemals ein Solospiel ausprobiert? Ich glaube nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht. Doch, ich habe einmal deinen
Coffee Roaster
habe ich ausprobiert. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie...
Ja, ich finde es super, ja. Solospiel
irgendwie
ist halt...
Irgendwie gibt mir das nichts.
Ja, das liegt aber auch daran, dass du auch hier immer jemanden hast, der mit dir spielt.
Ja, aber wenn ich Solo spiele, dann zocke ich lieber.
Ja, das sagen ja viele. Ich würde sagen, das ist bei mir so manchmal so, manchmal so.
Ich weiß nicht, dann stört mich das irgendwie, dass man Sachen aufbauen muss, man muss Regeln lesen und weiß nicht. Ich mag das dann lieber, mich einfach vor die Konsole zu knallen und da was zu spielen.
Also ihr werdet in diesem Podcast sicherlich auch mal in der Gespielt-Folge auch mal ein Solospiel hören. Das wird meist dann wahrscheinlich nur ich gespielt haben. Vielleicht bringe ich es dir ja dann extra nochmal vorher einmal bei. Also 52 Rams finde ich zum Beispiel, werden wir auch besprechen, ist super.
Mal gucken.
Das ist richtig gut. Ja, egal. Jedenfalls 2022 umgezogen. Mittlerweile spielen wir sehr, sehr viel. Unser Horizont hat sich vehement erweitert auf den internationalen Raum. Und es ist ein Riesenhobby bei uns, kann man sagen.
Ja.
So, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Muss ich mal gucken. Boah.
Ich glaube schon viel zu lang.
Fast eine Stunde. Dann müssen wir doch jetzt mal zu der Top 5 kommen. Die gehen wir aber nur schnell durch. Also nicht zu viel. Vielleicht, was wir daran mögen. Die meisten Spiele sollten auch bekannt sein. Willst du mit deinem Platz 5 anfangen?
Ja, also ich muss dazu direkt vorab sagen, ich fand super, super, super schwierig, die einzustufen und den Plätze zu vergeben. Weil ich finde, das sind alles Spiele, ich tue mir immer so schwer damit, diese Spiele dann in einen Topf zu werfen.
Ja, nimm doch einfach diese Top 5, das sind 5 ganz feine Spiele, die Simone mag.
Genau, und mein Platz 5 wäre Klonkatakomben.
Ja.
einfach, weil ich diesen Spaß am Tisch mag. Ich finde, das ist eine...
Das bringt es zu zweit vor allen Dingen gut auch
zu
rüber.
Zu zweit,
ne?
Finde ich das super. Wir spielen ja Schatzjäger, die in die Katakomben hinabsteigen, Schätze plündern, dabei den Drachen erzürnen und der Drache versucht uns dann...
Zu fressen
oder zu kriegen. Und man muss dann irgendwann rechtzeitig den Punkt abpassen, ab dem man sich dann wieder nach oben begibt in die Freiheit. Und ich finde, das ist einfach ein spannendes Spiel. Also ich finde, das macht super viel Spaß, die Katakomben zu erkunden, zu überlegen, warte, nehme ich den Schatz jetzt mit oder warte ich, bis ich den besseren bekomme? Mhm. Und wenn man dann merkt, oh, jeder andere macht sich schon auf den Weg nach oben, dann steigt so eine freudige Nervosität in einem auf, finde ich. Dass man merkt, oh Gott, gleich kommt der Drache, gleich bin ich kaputt, schaffe ich es noch raus. Und ich finde, das macht einfach total viel Spaß. Deswegen mag ich das Spiel sehr, sehr gerne.
Ja, es hat ja einen Deckbuilding-Mechanismus, den ich auch super finde. Ne? Also du verbesserst dich die ganze Zeit, du wirst schneller, du wirst besser, du besiegst Monster. Aber ich finde auch, es gibt kaum ein Spiel, was auch gerade in diesem Bereich so viel Spannung dann plötzlich erzeugen kann. Mhm. Die Partie dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Also du nimmst mal einen Schatz mit, machst du dies, erkundest
erstmal.
Und irgendwann
zieht das plötzlich an.
Und irgendwann merkst du, oh, die Zeit wird jetzt aber richtig knapp. Und schaffe ich das noch? Ich weiß es nicht.
Genau, und jedes Mal, wenn der Drache ausgelöst wird, der wird darüber ausgelöst, dass wir uns Karten für unser Deck holen. Dann decken wir neue Karten auf. Da ist dann häufiger mal ein Drachensymbol drauf. Und dann ziehen wir Würfel aus einem Beutel. Und entweder ist da unsere Farbe dabei, dann kriegen wir Schaden. Oder es ist ein schwarzer Würfel dabei, dann passiert nichts. Bei einem weißen Würfel kriegt jeder Schaden. Und so kann das ganz schön schnell gehen gegen Ende, dass man da ganz viel Schaden bekommt sich beeilen muss.
Und man kann ja auch die Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen abschätzen, je nachdem. Ne? Es gibt auch Taktiken, vielleicht mehr Klong, das sind diese Cubes, in den Beutel reinzusetzen, um einen Benefit zu bekommen oder so. Und ich finde, was vor allen Dingen interessant ist, du musst immer auf den anderen achten. Wenn ich jetzt mich rausbegebe, dann ziehe ich nämlich in meinem Zug jedes Mal aus dem Beutel. Das heißt, der Drache ist gar nicht mehr schuld, sondern dann musst du dich aber wirklich, dann musst du die Eilstiefel anziehen und sofort rauslaufen. Und bei mir ist tatsächlich auch in meiner Top 10. Und ich finde das ein wunderbares Spiel, das beste Deckbuilding-Spiel auch. Und ich kann absolut verstehen, warum es bei dir auf der Liste ist. Vor allen Dingen auch da rum, weil ich könnte, glaube ich, jedes Wochenende fragen, sollen wir Klonk Katakomben spielen? Und häufig würdest du sagen, ja, machen wir sofort.
Ja, das stimmt.
Ne? Ja, schöner Pick. Ich habe tatsächlich nicht so die Ahnung von meiner Top 5. Meine Top 3 ist fest.
Mhm.
Ich habe letztens noch meine Top 100 eingerankt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch die jetzt nicht mit in Linz, diese Liste. Und ich dachte, ich mache es jetzt mal ein bisschen aus dem Bauch heraus, sodass die Liste auch so ein bisschen abbildet, was ich auch gerne mag. Und deshalb ist mein Platz 5, ob es jetzt wirklich Platz 5 oder Platz 8 oder was weiß ich, ist auch egal. Mein Platz 5 heute in Linz ist die Weiße Burg mit der Teezeremonie-Erweiterung. Ganz wichtig, wir haben damals die Weiße Burg gespielt und waren so ein bisschen ratlos des Hypes. Also wir fanden es gut, aber ich habe nicht so ganz diesen Thrill gemerkt, den wahrscheinlich andere hatten. Ne? Wir haben Dice-Placement-System oder Dice-Drafting-System auch und wir haben aber auch nur 9 Züge Zeit und mit der Teezeremonie kommt ein kleiner Plan noch dazu, haben vehement viele mehr Möglichkeiten, was wir in unserem Zug machen können und wir haben 12 Züge Zeit. Ich finde, das 12 Züge ist überhaupt gar nicht das Große, was jetzt besser macht, sondern die Auswahl, was kann ich in meinem Zug machen, macht es dann wirklich stark, ne? Weil man eben nicht nur so ein paar begrenzte Felder hat, sondern auch noch alternative Möglichkeiten hat.
Mhm.
Und ich finde, die Taktiken in diesem Spiel sind super schön. Es ist ein sehr rundes Spielgefühl. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und doch sitzt man davor und grübelt und denkt sich, Mist, was mache ich jetzt mit meinem Zug? Und von daher ist das für mich ein Euro-Game oder Euro-artiges Game. Ja, es hat Würfel, aber es ist ein Dice-Drafting-Spiel, wo ich sage, das ist für mich eins der besten überhaupt. Und ich mag die Teezeremonie-Erweiterung mit der Weißen Burg einfach unfassbar gerne.
Also ich bin ja nicht der größte Fan von dem Spiel.
Ja.
Aber ich finde es okay. Und du spielst es ja sehr gerne, deswegen spiele ich es dann auch mit. Genau. Ja, das war sehr nüchtern jetzt irgendwie.
Das war sehr nüchtern. Ja, ich glaube generell bist du auch für Eurogames nicht so begeisterungsfähig wie ich.
Nee.
Wir spielen trotzdem Eurogames, aber es ist selten so, dass du jetzt sagen würdest, okay, das ist ein Eurogame 10 von 10. Na, ich glaube, bei Viticulture sind wir uns einig, das ist ein super Eurogame.
Ja, aber auch das bin ich jetzt, da würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, lass mal Viticulture spielen.
Ja, ich glaube, generell ist Eurogame nicht dein primäres Genre.
Nee, also das ist, sagen. Ich weiß nicht, gibt es denn Eurogame, bei dem ich sagen, wo ich von mir aus so sagen würde, boah, das, lass mal das jetzt spielen?
Das ist eine gute Frage.
Fällt mir nämlich jetzt gerade keins ein.
Underwater Cities?
Ja, okay, das am ehesten auch. Ich glaube, das ist auch mein liebstes Eurogame.
Ja,
aber
wobei das auch wieder so ist, dass man es 4-5 Mal spielt und dann braucht man auch eine Riesenpause
ja,
dazwischen.
Ja, genau,
ne?
Das hatten wir ja im letzten Sommerurlaub. Kanban, da haben wir es ein paar Mal gespielt. Ja, das stimmt. Kanban finde ich auch gut.
Das wären wahrscheinlich deine Eurogame-Picks. Ja.
Genau.
Kanban auch ein super Ding, ja.
Ja.
Gut.
So, soll ich mal mit meinem Platz 4 direkt weitermachen? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja, mein Platz 4 ist Rebel Princess, weil ich auch da die Gaudi am Tisch einfach liebe. Es ist ein Stichspiel, das ist ja, wann ist das rausgekommen? Vorletztes Jahr auf
also
der Messe.
Also auf Deutsch ist es letztes Jahr rausgekommen.
Oh, und wir haben es aber vorletztes Jahr auf der Messe geholt. Es ist ein Stichspiel. Total simpel.
Simples Stichspiel,
ein super simples Stichspiel.
Man muss bedienen, es gibt keinen Trumpf.
Es gibt keinen Trumpf und wir wollen am Ende keine Minuspunkte bekommen. Minuspunkte geben die Prinzen.
Mhm.
Die wollen wir nicht auf unserer Party haben. Wir sind nämlich Prinzessinnen, die eine Party schmeißen. Wir wollen keine Prinzen haben, weil die uns immer Anträge machen. Und wir wollen den Frosch nicht haben, weil der macht uns sogar 5 Anträge. Die Prinzen und die Frösche und der Frosch geben Minuspunkte, wollen wir nicht. Dann gibt's aber als Clou jede Runde noch einen besonderen Effekt.
Genau.
Das kann sein.
Alle spielen die Karten verdeckt.
Alle spielen die Karte verdeckt in den Stich. Außer natürlich der erste, damit man weiß, was man bedienen muss. Was gibt's noch?
Man spielt 2 Karten, bevor der Stich ausgewertet wird.
Ja, alles Mögliche.
Also es gibt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, aber es gibt, glaube ich, 20 bis 30 in dem Spiel.
Ja. Jeder hat noch eine Charakterfähigkeit von seiner Prinzessin.
Auch super wichtig.
Ja, super wichtig, irgendwie, dass man eine Karte austauschen darf aus dem Stich oder aussucht, wer aufspielt. Genau, und dadurch ergeben sich einfach super, super lustige, unterschiedliche Runden und es macht einfach Spaß. Also es ist einfach lustig und
das ist ein Standard-Game in unserer Familie geworden.
Genau.
Wir haben ja eben erwähnt, meine Familie mittlerweile auch inspiriert. Die spielen auch jetzt zu zweit ganz viel, ob in Cascadia, die haben ganz viel mittlerweile im Familien- und Kennerbereich. Ich überlege gerade, was halt Mischwald haben wir denen letztens geschenkt, da spielen die rauf und runter, auch mit den Erweiterungen und so.
Ja.
Da, aber wenn wir kommen, Rebel Princess ist eigentlich fast immer gesetzt und da freue ich mich auch drauf, weil man kann es eben dann auch erst zu viert spielen.
Ja, ich mich auch, weil es macht auch in unserer Vierergruppe, es macht auch einfach Spaß, finde ich.
Ja, und wenn man da mal einen Fehler macht, das nimmt einem auch keiner übel. Das ist halt auch ein Spiel, was auch ein bisschen natürlich glücksabhängig ist, auch wenn wir ein bisschen die Karten draften am Anfang, aber es ist einfach lustig, wie du sagst, ne? Wenn man dann den Moment hat, wo man jemanden den Froschkönig reinwerfen kann, das ist einfach witzig.
Ja, und es passt ja zu dem, was ich vorhin mit dem Schlagwort gesagt habe, ne? Einfach Freude und Spaß am Tisch. Und das ist für mich so ein Spiel, das ist einfach die Definition davon.
Ja, voll.
So ein Spiel meine ich damit. Also man hat einfach, es ist jetzt vielleicht objektiv betrachtet nicht das außergewöhnlichste Spiel, wobei ich es schon besonders finde.
Ich finde es auch sehr besonders.
Aber es ist einfach die Stimmung am Tisch. Es ist einfach der Spaß und ich finde damit in unserer Runde, das funktioniert einfach immer.
Ja, weil die Abwechslung auch so riesig ist. Ne? Also man kann auch da ruhig 2-3 Partien hintereinander spielen. Da ist Simone ja immer allergisch, weil Simone mag nicht 2-mal das gleiche Spiel hintereinander spielen.
Außer
normalerweise.
Bei Rebel Princess und bei Bombusters. Und das kann ich auch den ganzen Tag spielen.
Ja, und bei Rebel Princess ist es ja so, dadurch, dass jede Runde andere Regeln sind, kannst du das auch wirklich 15, 20 Runden spielen und hast Abwechslung. Ja, kann ich verstehen. Auch ein super Spiel. Auch wenn es jetzt nicht in meiner Top 10 wäre, aber ich mag es auch unfassbar gerne. Schade, dass es keinen Preis bekommen hat. Naja, gut, so ist es halt. Mein Platz 4 bildet ein Subinteresse bei mir ab in Brettspielen, das sich gebildet hat, was aber auch immer viel Aufwand mit sich bringt. Deshalb spielen wir es dann doch nicht so häufig, wie ich es vielleicht gerne würde, auch weil die Spiele sehr sperrig sind. Und zwar historische Spiele oder Spiele mit historischem Setting. Und zwar habe ich da natürlich jetzt unser Top 1 in diesem Bereich gewählt, Gleichgewicht des Schreckens. Es ist bei Board Game Geek lange Zeit auf der 1 gewesen. Und es geht darum, dass die eine Partei oder der eine Spieler oder eine Spielerin die USA verkörpert, die andere die Sowjetunion und wir uns in den Kalten Krieg begeben, um ja Stellvertreterkriege in Ländern durchzuführen, unseren Einfluss geltend zu machen. Und dabei lernen wir aber auch einiges über die Geschichte, weil wir einen Handkartenmechanismus haben, bei dem wir quasi Karten auf der Hand haben, die uns entweder eine gewisse Aktionspunktstärke geben oder einen Effekt geben. Das Problem ist aber, habe ich Karten vom Gegner auf der Hand und ich spiele diese Karte aus, darf der Gegner auf jeden Fall die Aktion durchführen. Das heißt, man hat auch eine unfassbare Timing-Frage, wann spiele ich jetzt eigentlich diese Karte aus, damit sie dem Gegner am wenigsten bringt? Oder schaffe ich es irgendwie, sie zum Beispiel für die Wettlauf im All-Leiste abzuschmeißen? Kann ich aber nur einmal in der Runde machen. Wenn ich 5 Karten vom Gegner auf der Hand habe, ist das blöd. Allerdings, jetzt muss Simone sich hier gerade mal umpositionieren.
Ja, tut mir leid, aber es musste sein. Ich bin immer weiter runtergerutscht und langsam tut mir mein Nacken weh.
Ja. Und irgendwann kommen ja auch meine Karten. Also es ist schon sehr ausgeglichen und ich muss sagen, der Thrill, den wir auch bei anderen Spielen haben, der ist hier auch eindeutig vorhanden. Es ist immer wieder so ein Tauziehen. Es gibt verschiedene Siegbedingungen. Sowas liebe ich ja. Es kann auch mit einem Atomkrieg plötzlich vorbei sein.
Das ist auch schon passiert.
Das ist leider auch schon passiert, auch durch Dummheit.
Das ja, passt aber ja das auch ist das Lustigste dann irgendwie, wenn ja, das Spiel dann durch Dummheit endet.
Und du denkst so, verdammt. Das ist jetzt scheiße.
Verdammt, Atomkrieg ausgelöst.
Du denkst jetzt so, du hast jetzt gerade durch Dummheit den Atomkrieg ausgelöst. Das ist ziemlich doof gelaufen. Und das ist so ein Spiel, alle 1-2 Monate, 3 Monate, also möchte ich das auch spielen.
Mhm.
Und ich finde, dass das Spiel es zumindest auch gut macht, jemanden, der Area Control nicht mag, zumindest mag Simone Area Control nicht so, ich auch eigentlich nicht, wobei es mittlerweile schon einige Spiele gibt, wo ich sage, die machen das gut, so mag ich das, aber ich bin da nicht so gut drin. Ja, und trotzdem spielt auch Simone das Spiel, glaube ich, ab und zu gerne mit. Und ich finde der Hauptmechanismus eben mit diesen Karten so unfassbar gut. Es kommt voll drauf an, wann spiele ich was, wann gehe ich auf welche Region. Das Spiel entwickelt sich und das Spiel trieft vor Thema und du hast ein Glossarheft dabei, wo du für jede Karte nochmal nachlesen kannst, was ist da eigentlich gewesen. Und ich bin begeistert, wie es auch ein Brettspiel geschafft hat, für mich das Interesse an Geschichte da zu wecken. Und es war nur eins der ersten. Ich habe auch Cubra Libre zum Beispiel gespielt, mir vorher eine Cuba-Doku angeguckt gehabt. Und ich finde das super interessant und auch schön, wie gut das umgesetzt ist. Und es fühlt sich irgendwie auch wirklich so an, dass beide Seiten einfach gerade ziemlich scheiße bauen. Und
ja, das auf jeden Fall.
Von daher ist das dann, ich kann das dann ganz gut abstrahieren. Ich glaube, es gibt viele, die können das nicht so gut. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht den Kalten Krieg am eigenen Leib miterlebt. Ich bin ja erst 30. Aber ja, trotzdem, ich finde das gigantisch gut.
Ja, ich mag es auch. Also ja. Ich finde, das ist immer so ein Commitment, aber
ist ein Commitment, ja. Auch wenn es manchmal schneller vorbei ist, als man denkt.
Genau.
Und wer sagt, 3 Stunden ist mir zu lang. Es gibt ja den Ableger am Roten Meer, heißt der, glaube ich. Aber den genauen Namen weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Der ist fantastisch, wenn man es in einer Dreiviertelstunde spielen will.
Genau,
und
ja.
Zum Kennenlernen vielleicht, ob es einem generell gefällt. Aber trotzdem,
die Light-Variante
ersetzt es auf jeden Fall nicht.
Aber
Große.
Macht es auf jeden Fall ein bisschen zugänglicher.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann, eigentlich hatten wir vorher nur eine Top 3 geplant, aber ich konnte mich tatsächlich nicht festlegen.
Du bist schuld,
deswegen
ja.
Haben wir eine Top 5 draus gemacht.
Wir haben ja Zeit.
Jetzt kommen wir mal zu den Top 3. Und zwar ist mein Platz 3 Shipwreck Arcana.
Oh ja.
Ein wunderbares Spiel. Also ich finde es wirklich fantastisch. Vor allem, also ich habe es bisher auch nur zu zweit gespielt.
Ich habe es einmal, glaube ich, sogar zu viert oder zu dritt gespielt.
Ich finde es super zu zweit.
Aber es funktioniert super zu zweit, ja.
Ja, wir kriegen jeder zwei kleine Holzplättchen mit Zahlen drauf. Und wir müssen, wir haben in der Mitte des Tisches vier Karten liegen mit verschiedenen Bedingungen. Und indem wir eine von unseren beiden Zahlen dahin spielen, geben wir dem anderen einen Tipp, was unsere andere Zahl ist. Es ist also ein absolutes Deduktionsspiel.
Kooperativ aber.
Kooperativ.
Auch außergewöhnlich.
Und das ist sowas wie, wenn du eine 3, 4 oder 5 hast, spiele die andere Zahl hierhin oder so.
Nee, das spiele heißt, die 3, 4 oder 5 hin.
Oder spiele die 3, 4 oder 5
hin. Oder wenn die Differenz von deinen Zahlen plus minus 2 ist, spiele eine der Ziffern hier hin oder so.
Genau, also immer so Bedingungen, wie du die Zahl dahin spielst und aus denen muss dann dein Gegenüber erschließen, was du für eine Zahl hast und auch vor allem daraus danach, wo du deine Zahl nicht hingespielt hast.
Das ist der Clou, ne? Ja.
Und du musst nicht sofort lösen, man kann auch noch eine Runde warten, dann zieht man aber wieder eine neue Zahl und muss wieder hinspielen und dadurch kann sich das dann vielleicht ein bisschen konkretisieren oder man hat wieder...
Fängt wieder bei Null an.
Fängt wieder bei Null an. Ja. Und wir müssen eben schaffen, uns gegenseitig hier diese Tipps zu geben, bevor die Rundenanzahl abgelaufen ist. Wir kriegen auch noch Runden abgezogen, wenn man falsch rät oder wenn eine Karte abgeworfen wird. Die wird abgeworfen, wenn da eine bestimmte Menge
Punkte,
an Zahlen
Zahl liegt. Ja.
Liegt.
Übrigens auch, je stärker die Karte, desto weniger Punkte sind da drauf. Das heißt, man muss auch wirklich abwägen, kann ich das jetzt dahin spielen und kann der andere sofort erraten, welche Zahl es ist, oder geht dann der Zeiger quasi nach vorne.
Wenn man gar nichts spielen kann, spielt man die Zahl quasi zur Rundenübersicht. Dadurch kann der Gegner, oder nicht der Gegner, der Mitspieler auch super viel schließen.
Ja.
Ich finde das einfach total toll. Also es macht super viel Spaß, da zu rätseln, was der andere hat.
Ganz gut. Also es hat so ein bisschen, es ist natürlich so ein bisschen Mathematikdeduktion, aber für mich ist es auch eins der besten Deduktionsspiele. Ich finde das auch fantastisch, vor allen Dingen, weil wir zu zweit jetzt auch eingespielt sind. Es gibt noch eine Erweiterung dazu.
Die hat es auch sehr viel schwerer gemacht, finde ich.
Boah, meine Güte, hat es die schwerer gemacht. Sehr, sehr gut. Ich meine, das wäre sogar, man könnte es irgendwie sogar Print-and-Play-mäßig holen. Aber
ja, du hattest das mal Print-and-Play, du hattest das mal ausgedruckt.
Ja, stimmt. Ja. Also, das ist ein Spiel, wo ich sage, wenn euch kooperative Deduktionsspiele ansprechen, das ist gigantisch gut, ja, würde ich auch sagen. Finde ich grandios. Werden wir bestimmt in einer Gespielfolge irgendwann mal nochmal drüber sprechen.
Ja, ein super Spiel.
Gut, mein Platz 3 ist ein Spiel, was du auch auf deiner Liste hast.
Ja,
ich weiß,
dann können
aber
wir
nicht,
ja direkt spoilern.
Welcher Platz ist es bei dir?
Auf Platz 2, okay. Deswegen passt das.
Dann passt es ja gut. Dann machen wir jetzt meinen Platz 3 und deinen Platz 2.
In einem
und damit ist auch klar, das ist die größte Übereinstimmung bei uns.
Mhm.
Und das ist auch gleichzeitig unser teuerstes Spiel zu Hause.
Ja.
Mit Abstand, mit weitem Abstand,
mit sehr
hunderten
weitem Abstand.
Euros Abstand.
Da möchten wir gar nicht drüber nachdenken.
Nein, doch. Ich bin froh, dass ich das so habe.
Ja, doch, ich bin auch froh.
Und zwar ist es Too Many Bones. Was
wir haben wir alles,
sagen?
Ne?
Wir haben alles.
Wir haben alles.
Wir haben alles, alles. Wir haben die Trove Chest und die war auch sowieso eine sehr gute Anschaffung. Wir haben das Pop-Up, nicht, wie heißt das Pop-Up-Buch? Nee, wie heißt das? Pop-Art-Buch?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß gar nicht. Also, wo die Sachen so rausspringen quasi. Mhm. Wir haben alles. Dazu muss man sagen, wir haben das Spiel echt viel gespielt. Also wirklich viel.
Mhm.
Ich glaube, wir sind bei über 50 Partien, ich weiß nicht. Da sind aber auch meine Solo-Partien auch dabei, weil es funktioniert auch super solo. Wir haben alle Charaktere durch. Soweit ich weiß. Außer die von Unbreakable, da bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, wir haben noch nicht alle durch. Wir haben noch nicht alle gespielt.
Ich glaube, die von Unbreakable haben wir noch nicht.
Ja.
Ist jetzt hier wieder ein bisschen Nerd-Talk. Dazu muss man sagen, Simone ist sicherlich, was Mechanismen angeht und auch was das Interesse generell an Spielen angeht, jetzt nicht so wie ich, dass ich sage, boah, guck mal, der neue Autor. Und sagt Simone, hä, was? Für Simone zählt dann das Spiel eher am Tisch. Da sind wir auch sehr unterschiedlich, was aber auch vollkommen fein ist. Außer, dass Simone dann mein Nerdgelaber manchmal aushalten muss.
Ich weiß auch gar nicht, wer der Autor von Too Many Bones ist.
Oh, das weiß ich.
Habe ich dich jetzt auch erwischt?
Karl. Jetzt habe ich den Nachnamen aber nicht mehr drauf. Es ist, ja, auf jeden Fall Too Many Bones, ich will jetzt hier ablenken. Too Many Bones ist ein Spiel, bei dem wir eine Heldenreise machen. Und warum wir Too Many Bones auch so gut finden, ist, weil es kein Kampagnenspiel ist, glaube ich, sondern dass wir One-Shot spielen. Wir spielen eine Heldenreise mit einer gewissen Anzahl Helden. Zu zweit spielen wir zwei Helden und wir müssen einen Tyrannen am Ende besiegen.
Genau.
Und dabei ist es so unfassbar wichtig, dass man gut auflevelt, dass man seinen Charakter ausbaut. Man schaltet sich neue Fähigkeiten frei, man schaltet sich mehr Angriffswürfe frei. Es ist quasi ein RPG, aber es ist von der Hauptmechanismus auf dem Spielbrett so ein 4x4-Feld-Rätsel, wo wir überlegen müssen, wie greifen wir denn jetzt gleich am besten an, um den größten Benefit zu bekommen? Mhm. Wie positionieren wir uns? Und das ist so unfassbar gut, weil es so reduziert ist auf das Wesentlichste und weil wir Trostpreise bekommen, wenn wir schlecht würfeln. Dann kriegen wir Knochen, deshalb auch Too Many Bones. Und die tun wir in unserem Backup-Plan und können damit quasi so eine kleine
Mini-Ultis
oder was weiß ich, Mini-Fähigkeiten aufleveln. Nicht aufleveln, sondern freischalten. Und wenn wir die dann ausgeben, gehen sie wieder raus. Aber das ist so ein Spiel, da haben wir uns auch so eingespielt. Wir haben jeden fast jeden Charakter durch. Wir haben aber auch, ehrlich gesagt, nicht mal Undertale wirklich viel gespielt.
Aber wir haben natürlich auch unsere Lieblingscharaktere. Ja,
Gaskett und, ist für mich immer noch
Boomer. Ich liebe das einfach an diesem Spiel. Ich mag diesen Würfelmechanismus, dass du da die Würfel zusammensuchst und würfelst. Und bei Boomer finde ich das ganz toll. Die hat Granaten und Bomben. Und wenn du dann deine ganzen Würfel würfelst und dann machst du, dann klappt das mit der Granate, dann hast du Bombenschaden und dann machst du alle kaputt. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ich liebe dieses Spiel.
Ich spiele Boomer fast nie, weil Simone immer Boomer spielt.
Ja, und ich will immer Boomer spielen.
Gilly ist super mit den Tieren.
Aber die sind alle super.
Und Nugget finde ich auch immer noch herausragend. Ja, es gibt viele super Gearlocks und wir haben da auch wirklich immer viel Abwechslung dabei.
Der mit dem Pokerdeck, ich weiß nicht, wie der heißt.
Riffle. Oh ja, der hat auch übelst Bock cool gemacht. Ja, stimmt. Also Too Many Bones, stellt euch, wenn ihr alles wollt, seid ihr bei locker 1000 Euro. Da ist viel Geld.
Oh mein Gott, so viel haben wir ausgegeben.
Ja, aber das Grundspiel reicht ja erstmal zum Reinkommen
auch. Das Grundspiel reicht erstmal, da ist Boomer dabei. Also habt ihr schon beste Gearlock.
Ja, danke an Frosted, dass ihr das immer auf Deutsch gebracht habt, um es noch mehr Leuten nahezubringen.
Too Many Bones ist toll. Und ich muss sagen, ich habe ja auch wirklich lange damit gehadert, diese Trove Chest zu kaufen, weil ich die echt teuer fand. Aber ist schon gut. Dann passt jetzt alles, also fast alles,
in einen
Kallax-Würfel rein. Ja. Alle Charaktere, alle Spielkarten, die man so braucht. Also ist alles super.
Ich finde das Spiel super.
Und wir müssen es auch bald wieder spielen. Ich habe richtig Bock drauf.
Ja, ich habe auch Bock drauf. Das einzige Problem ist immer, wenn man dann sich wieder einfuchsen muss in den Charakter, nochmal nachlesen muss, wie war das denn jetzt?
Das muss man immer.
Ja, aber es ist so ein bisschen, sonst wird es, glaube ich, noch häufiger auf den Tisch kommen, aber das ist jedes Mal so eine kleine Reise und ich finde auch die Encounters, die man dann jeden Tag zieht man quasi eine neue Karte, da können Kämpfe dabei sein, da können Entscheidungen dabei sein, da können Geschicklichkeitsspiele sogar dabei sein.
Ja.
Und das ist so abwechslungsreich, dass man da auch wirklich keine Langeweile hat.
Das stimmt.
Und gerade wenn man nachher alles hat, hat man sowieso genug Abwechslung. Ich finde es super. Also von daher absolut zu Recht auf unser Platz 3 und 2.
Genau, und dann kannst du ja direkt weitermachen mit deinem Platz 2.
Ja, mein Platz 2 gefällt dir auch, das weiß ich, denn wir spielen es auch sehr häufig und wir spielen schon sehr lange häufig. Jetzt gibt es mittlerweile die Ultimate Edition und zwar rede ich von Cartrudix Innovation. Ein Spiel, was, ich würde sagen, es gibt wenig Spiele, die ich als außergewöhnlicher bezeichnen würde. Es sieht ganz komisch aus erstmal. Man denkt sich so, was geht jetzt ab, was machen wir hier? Und ich kann es auch gar nicht so kurz erklären eigentlich. Es ist ein Zivilisationskartenspiel, könnte man sagen, bei dem wir quasi im ältesten Zeitalter 1 anfangen und bis zur Moderne in die 10 oder mittlerweile in Innovation Ultimate in 11 hochgehen wollen. Und die Karten werden immer stärker. Wir wollen Punkte machen, um dann nachher Achievements zu claimen. Und das Spiel basiert aber auch vor allen Dingen auf Icons. Und wenn ich mehr Icons habe als der andere, kann ich dem fiese Effekte geben. Oder ich kann das Spiel komplett manipulieren. Also das ist für mich ist ein Sand, so ein Sandbox-Spiel, so ein Sandkasten, bei dem irgendwie alles passieren kann.
Ja, das stimmt. Es kann alles passieren, keine Partie gleich der anderen.
Wir haben jetzt, glaube ich, fast 70 Partien insgesamt. Und ich finde, das ist so interessant, wie jedes Mal andere Karten auch unterschiedlich wichtig sind. Klar gibt es immer wieder Karten, auf die man auch irgendwie drauf spielt. Dann gibt es noch Erweiterungen, die man dazu nehmen kann. Aber das Basisspiel an sich ist schon so fantastisch. Es ist halt so ein bisschen mathematisch, informatikermäßig angehaucht, so vom Wording. Und wie es aussieht, sieht es auch wirklich unelegant aus. Mhm. Ich finde es trotzdem gut, wie es aussieht. Ich schätze das auch dafür. Aber das ist kein Spiel, was jedem gefallen wird.
Ja, das auf jeden Fall. Und es ist wirklich sehr fies. Also da muss man auch wirklich mit klarkommen. Aber da bin ich auch fies.
Am liebsten dein Lieblingsgegner in diesem Spiel. Weil es gibt nichts Besseres, als der andere hat sich Punkte gesammelt wie sonst was. Und dann rennst du aber durch die Zeitalter durch und hast dann eine Karte und kannst sagen, gib mir bitte all deine höchsten Karten aus deinem Punktebereich. Und dann nimmst du dir alle Karten und dann machst du das nochmal und plötzlich ist der Punktestapel bei dem anderen komplett leer. So, weil er vorher nichts dagegen gemacht hat. Aber nachher ist das überhaupt gar nicht mehr relevant, weil plötzlich in dem 9. Zeitalter eine Karte ist, wo drin steht, wenn du jetzt 20 oder mehr Symbole mit Glühbirnen hast, dann hast du gewonnen. Und das ist so, also, nee, das kann man auch nicht beschreiben, das Spiel.
Ja, man muss es einfach mal testen, genau.
Und ich weiß, dass das Spiel tatsächlich auch viele Fans hat. Ich habe das jetzt auch beim Brettspieltreff, wo ich immer mittwochs bin, habe ich das auch schon mitgespielt und da hat das Spiel auch großen Anklang gefunden. Und ich finde es gigantisch gut. Das muss man sich einfach mal anschauen. Das ist kein Spiel, wo man jetzt sich die Boardgame-Geek-Seite durchliest und denkt, ah, okay, jetzt weiß ich, wie das Spiel funktioniert. Sondern das ist ein Erlebnis. Ich weiß, dass wir es bei dem letzten Brettspiel-Wochenende, wo wir waren, ja unsere Basisversion verkauft haben, damit wir den Platz für die Ultimate Edition hatten. Und da hast du es jetzt zum ersten Mal zu dritt gespielt. Mhm. Und das kam ja trotzdem super an in der Erstpartie.
Ja.
Aber man muss halt wissen, es ist ultra fies.
Genau, es ist wirklich sehr, sehr fies.
Aber es macht auch umso mehr Spaß, wenn man selber fies ist. Das muss
das
man
stimmt.
auch dazu
sagen. Das muss man sagen, da muss man auch so ehrlich sein.
Ja, gut. Funktioniert übrigens zu zweit auch hervorragend. Ne?
Ja.
Also alle Spiele, glaube ich, die wir jetzt hier in unserer Top-Liste haben, sind auch
außer
wirklich Spiele.
Außer Rebel Princess.
Ja, außer Rebel Princess, die auch zu zweit einfach unfassbar gut sind. Dein Platz 1.
Ja, mein Platz 1, das ist natürlich absolut klar, ist die Suche nach Planet X.
Ja.
Mein absolut liebstes Deduktionsspiel und Rätselspiel. Und ich liebe es einfach. Wir gucken quasi im Spiel in einen Nachthimmel und wir müssen die Position von Planeten, Sternen,
Nebel
und von dem mysteriösen Planet X bestimmen. Und das ist quasi unser Ziel. Wir müssen rausfinden, in welchem der 18 Sektoren befindet sich Planet X. Und damit das nicht einfach nur in wildem Rumgerate endet, müssen wir auch noch bestimmen, was im Sektor links und im Sektor rechts daneben zu finden ist. Und das machen wir, indem wir immer quasi Fragen stellen, ist in den nächsten drei Sektoren ein Planet? Oder was ist in den nächsten so und so vielen Sektoren?
Nee, nicht oder, wie viele Gaswolken gibt es in den Sektoren 1 bis 7?
Ja, so, wir haben es schon lange nicht mehr gespielt.
Ja,
ich kenne die Fragen nicht mehr. Ja.
Und es gibt Forschungsprojekte.
Es gibt Forschungsprojekte, die geben uns dann Tipps, wie gegenüber von einem Nebel ist ein Planet oder so.
Ja.
So können
also
diese Tipps sein. Einfach Informationen, aus denen wir uns dann erknobeln müssen, wie dieser Nachthimmel aufgebaut ist.
Und der Clou ist ja auch, dass wir nicht nur Punkte am Ende dafür kriegen, wenn wir es richtig haben, sondern auch während des Spiels immer wieder Theorien veröffentlichen können und auch sollten, die richtig sind allerdings, wo wir quasi festlegen, ich weiß, in Sektor 7 ist eine Gaswolke, dann lege ich einen verdeckten Chip rein und mache quasi da meine These und es wird nach und nach dann irgendwann aufgelöst für alle. Und dafür kriegt man dann eben Punkte.
Genau, und alle anderen wissen dann aber auch, da ist ja wirklich eine Gaswolke oder da ist eine Gaswolke, das hatte ich aber anders.
Ja, genau. Und weswegen es nicht bei mir in der Top 5 ist, weil du immer gewinnst. Das muss man schon sagen.
Vielleicht ist das auch deshalb mein Platz 1. Nein, aber ich liebe dieses Spiel.
Es ist
total toll.
Es hat für mich den einen Nachteil, wenn du verlierst, fühlt sich das nicht gut an.
Dann fühlt man sich ein bisschen dumm.
Du fühlst dich, ja, vor allen Dingen ist das so unvollständig. Du hast ja nicht nachher den Planet X herausgefunden, beispielsweise. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das fühlt sich dann nicht so ganz befriedigend an. Umso cooler ist es natürlich aber auch, wenn du Planet X gefunden hast und der andere nicht.
Ja, das stimmt.
Man hat eine große Lernkurve. Der Solo-Modus, den habe ich auch häufiger gespielt. Der ist unfassbar knackig.
Den habe ich auch schon mal gespielt.
Ja? Und hast du gewonnen?
Ich meine schon.
Ah ja.
Aber ich, das ist schon
vielleicht
sollten
wir das mal kooperativ spielen. Alleine Solo. Nee, aber ich stimme dir zu. Es ist rein von der Deduktion her ein wunderbares Spiel, weil man irgendwann mal, also wir sammeln am Anfang die Information, irgendwann macht es Klick und man merkt, okay, krass, hier weint ein Baby, merke ich gerade.
Ja.
Ich hoffe, man hört das nicht, sonst tut's mir, es ist nicht unser Baby. keine Sorge, wir lassen hier kein Kind irgendwie in der Ecke liegen für diesen Podcast.
Wir haben auch kein Kind.
Wir haben kein Kind, ja. jedenfalls ist es so, dass wir dann irgendwann den Moment haben, wo wir sagen, oh, jetzt könnte ich das kombinieren mit der Information, der Information. Und dann löst es sich so ein bisschen auf.
Ich finde immer, dass das Tolle, ist schön, dass man sich so überlegen muss, welche Frage bringt mir jetzt am meisten Infos in diesem Moment? Mhm. Ne? Also man rückt immer mit einer Figur vor über
die Sektoren.
Man könnte
sagen, so ein bisschen wie bei Nova Luna oder so. Also je genauer die Information, desto mehr Zeit musst du vorgehen. Und es ist immer derjenige, der hinten liegt.
Und worauf ich hinaus wollte, ist, du kannst nur in einem bestimmten Bereich in Bezug auf deine Figur fragen. Und manchmal bist du dann mit deiner Figur in einem Sektor, da hast du vielleicht schon alles Mögliche herausgefunden. Und deswegen musst du dann immer überlegen, was bringt mir jetzt gerade die meisten Infos? Und welche Frage kann ich vielleicht dann als nächstes stellen, wenn ich vorgerückt bin? Das finde ich immer so spannend, sich das alles so zu überlegen.
Ja. Ich finde es auch ein super Spiel. Müssten wir eigentlich nochmal spielen.
Ja, bitte.
Die Suche nach der verlorenen Spezies zum Beispiel fand ich dagegen, es war gut, aber...
Nicht so gut wie Planet X.
Nee, Planet X war besser, fand ich auch. Und jetzt kommt ja noch demnächst aber noch ein neues, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit UCC oder so.
Das mit den...
Ja.
Mit diesen Monstern oder so, diese sowas wie...
Nee.
Monster von Loch Ness oder Sasquatch oder sowas.
Nein, das ist...
War das nicht so?
Jetzt muss ich mal nachschauen. Das ist, glaube ich... jetzt gucken wir hier mal live nach. Das kann nicht sein, dass wir das
Unknown
nicht wissen.
Unknown irgendwas.
Also es war auf jeden Fall auf der Messe, meine ich, schon auf Englisch da. Wir wollten es aber dann auf... wir wollten es aber dann auf Deutsch natürlich haben. Wobei das ja auch nicht so wichtig ist. Wobei bei Deduktion finde ich es dann doch recht relevant. Wo haben wir es denn jetzt? Also es ist nicht von dem Autor, der oder dem Autorenteam, das Planet X gemacht hat auf jeden Fall.
Ach so.
Deshalb ist das jetzt ein bisschen schwer herauszufinden. Aber wir sind dran noch.
Ja, ich glaube, dann wird das nix.
Ich glaube auch nicht. Ihr werdet davon hören, wenn wir tatsächlich darüber sprechen im Podcast, weil das werden wir uns natürlich auch anschauen. Nee, ich finde es jetzt gerade leider auch nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Jedenfalls schöner Platz 1, kann man sagen.
Ja.
Okay, mein Platz 1, wenig überraschend, am Anfang gespoilert schon, Mindbug.
Ach, das ist ja überraschend.
Ja, es verkörpert einfach das, was ich liebe. Duellspiel, ich habe früher Sammelkartenspiele online gespielt, Legends of Runeterra, und bin auch diesen Taktiken einfach, ich finde es super spannend, und Mindbug ist einfach so heruntergebrochen auf das Wesentlichste. Du hast Karten, die spielst du einfach aus, du hast keine Mana, du hast gar nichts, in deinem Zug spielst du eine Karte aus oder greifst mit einer Karte an. Später gibt es auch Aktionsmöglichkeiten mit den Erweiterungen, aber es ist so das Basic-Ding. Und wenn du eine Karte ausspielst, kann der andere aber zweimal in der Partie sagen, nö, die nehme ich mir mit all den Effekten, mit der sie ausgespielt wird. Und die Kreaturen sind total stark. Also jede Kreatur ist in dem richtigen Moment unfassbar overpowered.
Mhm.
Aber dadurch, dass du diese Mindbugs hast, zu sagen, ich setze jetzt einen Mindbug ein und klaue dir die Karte, oder der andere denkt, vielleicht setzt er dann den Mindbug ein, muss man darum herumspielen. Und du musst eine Karte eigentlich ausspielen, wo du sagst, okay, die würde ich schon gerne haben, aber wenn der andere sie jetzt nimmt, habe ich noch eine Antwort darauf.
Mhm, das
Und
stimmt.
Es gibt Partien, die gehen so schnell zu Ende, weil keine Mindbugs eingesetzt werden. Es gibt Partien, da werden sofort alle Mindbugs eingesetzt und nachher hat man so ein richtiges Control-Game, wo man dann nochmal den Ablagestapel nachzieht oder sonst irgendwas. Denn das, der Clou bei dem Spiel ist, es ist wirklich super klein konstruiert. Wir ziehen jeder 10 Karten. 5 davon kriegen wir auf die Hand, 5 sind unser Nachziehstapel und mehr sind auch nicht im Spiel.
Genau.
Und das ist total genial. Wir müssen den anderen die 3 Lebenspunkte wegnehmen, die er hat. Oder wenn er keine Kreatur mehr ausspielen kann, weil er keine Karten mehr hat, hat er auch verloren.
Und nicht angreifen kann.
Und nicht angreifen kann.
Also wenn
kann.
Man
stimmt.
Nichts machen
ja,
kann.
Ja, genau, wenn du nichts machen kannst. Und ich muss sagen, ich bin von keinem Spiel so dermaßen fasziniert, auch vom Game Design, wie bei diesem Spiel. Ich würde trotzdem sagen, dass das Grundspiel immer noch das Beste ist.
Mhm, würde ich auch sagen.
Würde ich auch nach wie vor auch jedem empfehlen, der damit einsteigen will, einfach das Grundspiel, das First Contact. Aber es ist einfach eine Faszination für mich. Ich könnte das den ganzen Tag spielen. Ne? Ich habe über 500 Partien jetzt gespielt. Es wird für mich nicht langweilig. Ich finde, das ist eine ständige Überlegung. Jeder Zug ist wichtig. Es dauert nicht so lang. 10, 15 Minuten Maximum, würde ich sagen. Mit uns beiden auch so 5 bis 10 Minuten. Ich finde das gigantisch. Ich liebe das Spiel.
Ich mag es auch gerne, aber nicht so gern wie du natürlich.
Ja.
Aber ja, ich mag es auch. Ich würde auch sagen, ich finde das Grundspiel am besten.
Mhm.
Die neueste Erweiterung, die wir mit reingenommen haben, die haben wir noch nicht so viel gespielt. Da bin ich jetzt aber auch noch nicht so begeistert von.
Es hat bei
von
mir
den
jetzt
ganz
noch nicht,
neuen Mechanismen. Die haben noch nicht so gezündet,
ich glaube, und das ist das Problem. Du musst erstmal alle Karten kennenlernen
ja.
bei diesem Spiel. Ne? Und bei dem Grundspiel hast du, weiß nicht, 30 verschiedene Karten.
Ja, aber
und
ich finde das Grundspiel und die erste Erweiterung, die
nee,
wir dazu
ich muss sagen,
haben.
Nur das Grundspiel, würde ich sagen, ist das Beste. Absolut. Aber was die neue Erweiterung jetzt macht, ist für diejenigen, die das Spiel schon viel gespielt haben und die ein bisschen tiefer in eine Taktik rein wollen mit dieser Harvest-Mechanik,
mhm.
ich glaube, da kriegst du unfassbar starke Kombos hin. Da muss man jetzt aber einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben es, glaube ich, auch erst 2-mal gespielt, weil es erst vor kurzem angekommen ist. Ja, aber macht auf jeden Fall Laune. Also für mich Mindbug unangefochtener Platz 1 und da kommt auch erstmal nichts mehr ran. Bin ich mir absolut sicher.
Das glaube ich auch.
Ja. Burn Cycle müssen wir auch noch erwähnen als Honorable Mention. Das war lange Zeit bei mir auf Platz 2, aber jetzt haben wir eigentlich so alle Szenarien haben wir durch,
aber
bis auf die Bonus-Szenarien und da habe ich nämlich auch noch Bock drauf.
Ja, wir müssen eigentlich echt auch nochmal Burn Cycle spielen, auch die anderen Szenarien nochmal, weil das war immer super.
Ja, aber wir haben ja noch ein paar aus der neuesten Erweiterung, nicht aus der ersten, sondern aus der zweiten Erweiterung. Es sind noch ein paar dabei, die wir noch nicht gespielt haben und das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, weil das hat immer übelst Bock gemacht.
Ja, das war richtig cool.
Ja, man kommt immer wieder direkt in der Laune, direkt loszuzocken.
Tja, und jetzt sind wir hier in Linz und können nicht.
Nee, aber wenn wir in Wien sind, dann wird sicherlich noch ein bisschen was auf den Tisch kommen, auch wenn wir eher kleinere Sachen mitgenommen haben.
Mhm.
Aber freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt uns gerne eine Nachricht, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch auch nicht gefallen hat, das war heute zwar ein bisschen durcheinander, aber ja.
Es war auch ein bisschen lang.
Ja, aber ihr habt uns, glaube ich, kennengelernt jetzt.
Genau.
Und könnt euch
die nächsten Folgen werden kürzer.
Wahrscheinlich schon, ja. Wir fassen uns ja dann generell mal etwas kürzer und denken dann auch lieber die Folge 2 teilen. Also zu sagen, wir nehmen jetzt zwar an einem Stück auf, aber machen quasi 2 Folgen draus und ihr habt weniger dafür, aber konstanter als anders, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Also wir verpflichten uns dazu nichts, aber guck gerne mal und genau, schreibt uns gerne eine Nachricht und jetzt habt ihr mehr Simone und wurde ja auch gewünscht, dass man Simone häufiger hört.
Ja,
und
jetzt kann man das vielleicht.
Jetzt kann man das.
Ja.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf dass er nicht so regnerisch ist wie hier gerade in Linz.
Ja. Es soll auch noch morgen soll es nicht mehr regnen,
es soll
die
ganze
restliche
Woche
soll es richtig, richtig warm werden. Nur heute ist noch das Wetter ziemlich bescheiden.
Ja.
Aber heute Nachmittag soll sich's wieder auflösen, ne?
Und
hast
dann,
du gesagt.
Dann geht's in Museen und dann wird abends nochmal entspannt ein Ründchen gezockt.
Und geschlemmt.
Geschlemmt. Und ja, ich würde sagen, wir haben kein Grand Austria Hotel mit.
Stimmt.
Weil wir haben ja eigentlich auch so eine kleine Challenge. Wir haben ja Kuttner Hora in Kuttner Hora gespielt.
Aber findest du, das ist eine Challenge?
Nein, das ist keine Challenge. Ich hatte auch keinen Bock, ehrlich gesagt, jetzt dieses Riesenspiel mitzuschleppen.
Nur aber damit vielleicht bestimmt sehen wir ja ein Wiener Café.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele gute Spiele, von denen ihr noch nichts gehört habt. Hier werdet ihr es tun, da bin ich mir sicher. Und ihr werdet nicht mit allem übereinstimmen, was wir sagen. Auch das ist in Ordnung. Kauft nichts blind nach.
Wir stimmen auch nicht immer in dem überein, was wir sagen.
Nee, überhaupt
untereinander.
Nicht. Nee, überhaupt nicht. Und wir motivieren uns dann trotzdem nochmal, Spiele zu spielen, wo wir sagen, ja, weiß nicht, kann eigentlich raus. Zuletzt hatten wir ja noch, wie hieß es?
Project High-Rise?
Nee.
Heißt das nicht so?
Das hieß nicht Project High-Rise. Siehst du mal, jetzt habe ich den Namen schon wieder. Wir blamieren uns hier
das
heute.
Mit den Hochhäusern.
Ja, genau. Rolling Heights.
Oh, was habe ich denn jetzt gedacht?
Weiß ich auch nicht.
Ich war ja komplett...
Rolling Heights?
Das ist ein Computerspiel, was ich gesagt habe, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja, wir sind ja auch schon lange beim Aufhören.
Rolling Heights.
Rolling Heights, da hast du nämlich zuletzt gesagt, ich sag, eigentlich für mich kannst du aus dem Aufzug stapeln.
Und ich sag die ganze Zeit, nee, das war doch lustig.
Und dann sage ich, okay, komm, dann lass mal ausprobieren jetzt nochmal. Wir konnten uns auf kein anderes Spiel einigen, haben wir gesagt, komm, Rolling Heights. Und dann hatten wir plötzlich... echt Spaß.
Ja, also, ich wusste, dass das gut
bleiben.
Ist, aber du nicht.
Mehr dazu in den Gespielt-Folgen. Da werden wir natürlich mehr über die Erlebnisse am Tisch sprechen. Und bis dahin, Leute, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.